Aber das ist eigentlich gut, Max, weil wir sind ja explizit.
Ja, wir sind explizit.
Wir können so Sachen sagen wie Penis oder Vagina oder...
Oh my.
Was?
Nein, das nicht. Schneid es raus.
Was denn? Nein, ich schneid sowas nicht raus. Was können wir noch für Wörter sagen, wo wir explizit sind?
Fuck.
Fuck ist auch Kindergarten.
Hauptschule.
Oh nee, komm. Da kommt sofort die Polizei. Sei vorsichtig.
Okay. Entschuldigung an alle Hauptschüler, die diesen Podcast hören.
Hauptschüler hören diesen Podcast nicht, weil wir benutzen Nebensätze. Das ist schon...
Oh Mann.
Buh, 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 das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch.
So. Jo, unser erstes Thema ist Batman Eternal. Das ist eine wöchentliche neue Batman-Serie, die im Frühling 2014 anfängt. Projektleitung praktisch hat Scott Snyder. Und unter anderem sind da auch noch ist da James Tynion der Vierte bei. Mhm. Und die Serie beginnt mit Tim Drake, was sehr interessant ist, weil bisher ist Tim Drake ja unter den Bat-Charakteren so ein bisschen untergegangen.
Ja.
Und auch Stephanie Brown hat in Ausgabe 3 endlich ihr Debüt als Spoiler. Das war ja ihre erste Superhelden-Identität. Scott Snyder und James Tynion bekommen noch Hilfe von Tim Seeley und Roy Fawkes und John Layman.
Ja.
Und praktisch die Idee ist, dass Batman Eternal so eine übergreifende Handlung hat, aber die einzelnen Schreiber bekommen dann immer so ziemlich viel Freiheit, was sie dann wirklich mit der Geschichte machen wollen. Also sie können ihre persönlichen Vorlieben in die Geschichte reinbringen. Mhm. Einige schreiben vielleicht lieber so eine okkulte Geschichte. Und solange sie dann irgendwie so ein bisschen nach dem Plot vorantreiben, ist das alles okay.
Ja, das heißt, da wird mit Exposés gearbeitet. Das heißt, der Headwriter ist das dann wieder Scott Snyder, der so oben drüber steht.
Ja, genau, der Headwriter.
Und danach gehen dann die einzelnen Autoren, oder wie wird das dann?
Ja, ich denke, so ungefähr wird das dann laufen.
Okay.
Die Zeichnungen kommen von Jason Fabok.
Ja.
Der war ja, glaube ich, bei Detective Comics war er dabei.
Was ist eigentlich Spoiler? Was macht die? Weil ich habe Spoiler in der alten Kontinuität kaum wahrgenommen. Ich habe Stephanie Brown eigentlich nur gelesen, da war sie schon Batgirl. Was ist so gut an Spoiler?
Ja, ich habe sie eigentlich auch erst gelesen, als sie Batgirl war, aber ich versuche jetzt trotzdem mal so ein bisschen zu erzählen, was damit Spoiler irgendwann in den 90ern, lange bevor ich angefangen habe, Comics zu lesen,
okay,
passiert ist. Also Stephanie Brown ist die Tochter von dem trotteligen Superschurken Crewmaster, der dann so eine Art möchtegern Riddler war. Also er hat immer nach seinen Verbrechen Hinweise hinterlassen. Dann ist er aber in den Knast gekommen, wo dann die Psychologen ihn das ausgetrieben haben. Und dann wollte er eine neue Gang starten und wäre dann wahrscheinlich auch damit durchgekommen.
Ja.
Beziehungsweise wäre eine größere Herausforderung für Batman gewesen. Aber dann Stephanie war total sauer auf ihren Vater, weil dadurch, dass sie eher ständig im Knast war und ihre Mutter sich allein um sie sorgen musste, hatte sie eine total beschissene Kindheit.
Ja.
Und dann hat sie sich halt dieses Spoiler-Kostüm zurechtgelegt und dann praktisch wie ihr Vater früher immer Hinweise für Batman und Robin ausgelegt.
Okay.
Ja, und dann hatte sie auch eine längere Zeit eine Beziehung zu Tim Drake.
Mhm.
Praktisch die Sache war, dass sie sich lange Zeit außerhalb ihrer Superhelden-Identitäten gar nicht kannten.
Ah, cool. Also ich meine, die Fans haben ja lange danach geschrien,
ja,
Stephanie Brown zurückzubekommen. Ob die jetzt unbedingt zufrieden sind, wenn sie als Spoiler zurückbekommen, weiß ich nicht, weil ich habe Stephanie Brown als Batgirl erlebt und das war Zucker. Also toll geschrieben.
Also, ich glaube, auch in ihrer Spoiler-Identität ist sie ziemlich interessant.
Ja.
Also, ich habe mal so ein paar Ausschnitte aus den alten Spoiler-Heften gelesen. Also, das hat den Leuten schon gefallen. Ich bin gespannt, was sie mit ihr anfangen. Vielleicht erzählen sie ja auch nicht unbedingt die alten Geschichten neu, sondern haben sich irgendwas Neues, einen neuen Twist für die Spoiler-Identität ausgedacht, dass sie vielleicht irgendwas ganz anderes macht.
Bin da jetzt nicht so gespannt drauf. Wie gesagt, ich fände es dann interessant, wenn Stephanie Brown wieder als Batgirl eingesetzt wird.
Ja.
Aber ich glaube, das ist dann nochmal eine Diskussion für einen anderen Tag.
Ich denke, das wird nicht so schnell passieren.
Nein, wird's auch nicht, weil Barbara Gordon ist jetzt einfach...
Genau. Barbara Gordon ist ganz fest als Batgirl jetzt etabliert.
Richtig. Gut, dann gehen wir vom Batgirl zu Supergirl. Mhm. Da passiert nämlich in den nächsten Monaten eine ganze Menge. Und zwar trifft Supergirl jetzt ab Dezember für 2 Hefte auf Lobo. Und zwar auf den neuen Lobo.
Den neuen Lobo, der aussieht wie Elvis.
Und jetzt hört man von ganz weit hinten ein... Ich habe ja im ersten Podcast, als wir über Lobo gesprochen haben, auch noch gesagt und auch damals in meiner Review für das Lobo-Heft, damals auch definitiv gesagt, ich würde den Charakter verfolgen wollen. Mhm. Das ist auch weiterhin so. Das heißt, ich habe auch die beiden Lobo-Hefte, Supergirl-Lobo-Hefte schon bestellt. Die landen dann also auch auf bemaltem Papier in meinem Abo-Fach, weil ich einfach wissen möchte, wie DC mit dem neuen Lobo umgeht.
Ja.
Wirklich vielversprechend ist das aber nicht. Weil ich bin Hardcore-Lobo-Fan und von daher möchte ich einfach auch die Hefte dann haben. Ich habe Angst. Ich habe also wirklich, das ist körperliche Angst, die ich empfinde, wenn ich dieses Heft im Dezember denke.
Ja.
Supergirl bekommt es auf jeden Fall mit Lobo zu tun und das wird wohl auch ein sehr erbitterter Kampf. Und ich glaube, Supergirl gewinnt. Aber damit nicht genug. Es wird, geht für Supergirl noch einen Schritt weiter. Und zwar startet dann im Februar der große Supergirl-Event. Red Daughter of Krypton.
Krypton.
Und jetzt Achtung, Spoiler. Supergirl wird eine Red Lantern. Das ist, ich finde, das ist ein Charaktertwist. Oft wird ja gesagt, ja, wir verändern den Charakter auf eine Art, wie es noch nie zuvor da gewesen ist. Und dann ist es irgendwie ein Status Quo, der ein halbes Jahr gültig ist und danach nie wieder interessiert. Und das könnte jetzt ein Punkt sein, auch wenn man davon ausgehen kann, dass das irgendwann wieder zurückgenommen wird. Mhm. Das könnte jetzt ein Punkt sein, an dem der Charakter wirklich nachhaltig verändert wird. Und hinzugehen und ein Kryptonia mit in die Reihen eines Lantern-Corps mit aufzunehmen, das könnte wahnsinnig interessant werden. Das heißt, wir werden im Februar das erste Heft haben, Supergirl 28. Und im gleichen Monat die Fortsetzung dieser Geschichte in, und jetzt haltet euch fest, Green Lantern, Red Lantern 28. Das wird eine Doppelausgabe sein, Flipbook. Das heißt, man muss das dann so lesen, dass es gegeneinander versetzt, von vorne und nach hinten. 48 Seiten, $2.99, das ist ein Must-Buy. Mhm. Das heißt, wer schlau ist und sich wirklich für Comics interessiert und auch noch die New 52 lesen möchte, der darf auch dieses Green Lantern, Red Lantern nicht verpassen. Meiner Meinung nach, also das ist für mich, ist das schon definitiv bestellt. Also wenn nächsten Monat bei uns im Comic-Shop der Katalog für Februar ausliegt, werde ich mir auch diese...
Vielleicht kaufe ich mir dieses Heft tatsächlich auch und dann habe ich auch mal so ein bisschen Einstieg in das neue Green Lantern-Universum. Also das mit Simon Bass oder so hatte ich ja noch gar nicht richtig mitgekriegt. Ich habe mich auch nie so wirklich für Green Lantern interessiert. Ich mochte immer Kyle Rayner ganz gerne, damals bei Justice League von Grant Morrison, aber Hal Jordan war mir... Nee, ich finde, der ist ein bisschen Kotzbrocken.
Ja, du bist ja nie so ein Fangirl gewesen, ne?
Nee.
Wobei ganz eindeutig dieser Event auch dazu führen soll, dass die Leute eigentlich eher Red Lantern lesen als Green Lantern. Aha. Weil ich glaube, Green Lantern verkauft sich immer noch wie geschnittenes grünes Brot.
Ja.
Aber Red Lantern hat wahrscheinlich so ein paar Probleme. Die wollen die Serie aber am Laufen halten. Und ich denke, deswegen wird jetzt auch Supergirl da hinzugefügt. Einfach damit da die Verkaufszahlen nochmal einen kleinen Kick kriegen. Weil da steht auch so Solicitations drin, nach Heft 28 soll man weiter Red Lanterns lesen.
Hm.
So nach dem Motto, lest es oder wir kommen nach Hause und entführen euer Hamstern. Keine Ahnung.
Ist Supergirl eigentlich immer noch so nervig?
Ich hab sie lange nicht mehr gelesen, also ich kann es nicht sagen.
Also ich habe immer gehört, dass sich die Leute total über ihre Persönlichkeit beschweren, dass sie voll die Zicke ist.
Aber das verschiedene Supergirl-Varianten waren ähnliche Zicken, von daher.
Ja, ich hab nur die ganz paar Hefte, die damals bei Action Comics noch drin waren. Bei der deutschen Ausgabe von Action Comics, das glaube ich bei uns einfach nur Superman hieß.
Ja.
Dann mitgelesen und praktisch das einzige große Veränderung hatte ich praktisch, die ich praktisch mitgekriegt habe, war, dass sie dann tatsächlich Superman angegriffen hat, weil sie ihm nicht wirklich vertraut hat.
Dass sie ihn
nicht abgekauft hat, dass er ihr Cousin ist.
Kann ich komplett nichts zu sagen. Was ich nur aus der Vergangenheit weiß, ist, dass das Supergirl, also in der alten Kontinuität oder in auch verschiedenen alten Kontinuitäten, immer so ein bisschen als girly dargestellt wurde und immer versucht wurde, so diese Ambivalenz zwischen Kriegerin oder Kämpferin und kleine Mädchen versucht wurde darzustellen.
Mhm.
Und wirklich signifikant geändert hat sich Supergirl erst irgendwie in den 2000er Jahren nach The Supergirl von Krypton.
Mhm.
Also praktisch die Quelle, auf der Superman Batman Apocalypse, der Film basiert. Also die Comics aus, der Superman Batman, aus der Superman Batman Reihe. Und dass da wirklich versucht wurde, sie auch ein bisschen aggressiver darzustellen.
Mhm.
Und einfach aus diesem kleinen Mädchen auch einen ernstzunehmenden Charakter zu machen. Nur wenn ich da an Matrix Supergirl denke von Anfang der 90er Jahre, die man dann ja auch im Tod von Superman gesehen hat,
ja.
die war ja nichts anderes als so eine Liebesgespielin von Lex Luthor. Und das war irgendwo fast schon ekel. Das war ekelhaft, wie die immer um Lex Luthor rumgestromert ist. Also
ich habe so mitgekriegt, dass nach den 2000ern so Supergirl auch schon so ziemlich verhasst war. Sie auch eine ziemlich eklige Persönlichkeit hätte. Das hat sich auch erst ganz kurz vor dem Reboot noch geändert. Vor dem Reboot sollte sie ja auch noch ihr eigenes Teambook kriegen. Ursprünglich, dass das so eine Art Young Justice wird, auch mit Damian Wayne, mit Stephanie Brown im Team, mit Miss Martian, was eigentlich richtig fett gewesen wäre. Wozu es dann aber leider nicht gekommen ist.
Ich weiß nicht, ob diese ganzen Kinder-Teambooks und so nach dem Motto, wir packen jetzt alle Mädchen-Versionen und Kinder-Versionen von Superhelden in ein Buch, ob das noch zieht, weil ich weiß nicht, seit den New Teen Titans aus den 80er Jahren oder sowas, hat es eigentlich kaum irgendwo ein Teen Titans Heft oder so oder auch dieses Young Justice. Ich habe das nie wirklich als gut wahrgenommen, keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, ob das noch zeitgemäß ist irgendwo.
Young Justice in den 90ern ist, glaube ich, relativ gut angekommen.
Ja. Jetzt sind wir bei Superboy. Es gibt einen neuen Superboy, der ist auch schon angekommen in der New 52. Aus Con-El wird John Lane Kent. Ein ganz neuer Charakter, den es vorher so nicht gab. Und John Lane Kent ist, verkürzt gesagt, muss ich kurz Luft holen, der Sohn von Lois Lane und Clark Kent aus einer alternativen Zeitlinie. Ah! Einerseits finde ich das eine gute Sache, hinzugehen und zu sagen, jetzt haben wir hier 2 Jahre mit dem alten Superboy rumgewerkelt, irgendwie sind wir damit nicht zurande gekommen. Und jetzt versuchen wir mal einen ganz neuen Charakter einzubauen. Vorbereitet wurde das schon mit John Lane Kent, also der Charakter wurde schon mal erwähnt in dem Superboy-Heft.
Ich meine, das wäre doch schon ein bisschen länger geplant, weil Con-El ist ja aus der DNA von Clark, Lois und John. Also würde nicht wundern, wenn das...
Du hast in Superboy 19, hast du diesen Harvest?
Ja, Harvest.
Das ist dieser Bösewicht aus den Teen Titans Heften aus dem Anfang.
Der so mega interessant ist.
Nein.
Das war sarkastisch gemeint.
Ach so, Entschuldigung. Du bist nicht unbedingt der Experte für Sarkasmus. Das ist das Problem. Entschuldige. Er ist so, ich bin ein Zeitreisender. Ich gehe in die Zukunft und hol da was. Ich gehe in die Vergangenheit und hol da was. Eigentlich dürfte ich da gar nicht mehr sein, weil ich habe die Vergangenheit geändert. Ich gehe in die Gegenwart. Alles ist doch so, wie es vorher war.
Nein. Ja, Teen Titans ist irgendwie komisch.
Und da wird John Lane Kent auch schon gezeigt und dass er eben auch die Zeitebene gezeigt, aus der er John Lane Kent rausholt. Ich find's wahnsinnig interessant. Wir hatten Con-El hatten wir jetzt seit 1993.
Ja.
Der hatte auch eine sehr, sehr gute eigene Ongoing in den 90ern bis in die 2000er rein, die ich auch komplett gelesen habe, die wirklich Zucker ist. Größtenteils geschrieben von Carl Kasell. In den 2000ern hatten wir dann diesen geläuterten, deprimierten, melancholischen. Das kommt davon, wenn du so viel Mineralwasser trinkst.
Ja.
melancholischen Superboy mit T-Shirt und Buchse. Und jetzt auch diesen verkorksten neuen Con-El, der irgendwie ganz anders ist als der vorherige. Ich glaube, diese Frischzellenkur tut dem Charakter wirklich gut.
Ja, praktisch letztes Mal hatte ich diesen neuen John Lane Kent mit Damian Wayne verglichen. Also praktisch, er ist ja der Sohn von einem von Supermans Love Interests. Und praktisch den Mann selbst. Und er läuft auch so ein bisschen so in diese schurkische Richtung.
Ja.
Also in dieser alternativen Zukunft, da hatte ich mal ein Panel gesehen, hat er irgendwie die ganzen Superhelden aufgespürt und die einen nach den anderen getötet. Und das hat mich dann doch so ein bisschen an Damian Wayne erinnert, der in einer alternativen Zukunft auch so Anti-Held-Batman ist.
Ja.
Er sucht sich nicht die einzelnen Helden raus und tötet sie, aber ist doch eindeutig ruchloser als Bruce Wayne es jemals war und halt auch erst der Sohn von Batman und Talia al Ghul.
Ja.
Also ich sehe da auch so eine Parallele und in dem Interview, das ich über John Lane Kent gelesen hatte, ja, kann gut sein, dass das Newsarama war,
von
da hat der Schreiber
Mark Wolfman
selber da leicht drauf angespielt. Er praktisch hat gesagt, so etwas haben wir bisher noch nie gesehen. Zumindest in der Superman-Family.
Na, jetzt, wo du das so sagst, sehe ich da schon durchaus parallel. Ich finde das ein gültiges Argument, sage ich ganz ehrlich. Nur es ist eben so, Damian ist ein kleines Kind, was trainiert wurde wie ein Ninja.
Ja.
Übertrieben gesagt. Superboy ist ist fucking, ist ein Paragon. Das ist einer von diesen Mega-Superhelden.
Ja.
Ne, da hat ein ganz anderes Powerset. Dass da natürlich nochmal ganz andere Sachen möglich sind. Ne? Und ich finde, so einen ambivalenten Charakter zu haben, der vielleicht auch mal irgendwann so geläutert werden kann, so wie damals, ich vergleiche das immer sehr gerne mit Vegeta bei Dragon Ball.
Ja.
So einer von diesen richtig mega krassen Gegnern und wo man eigentlich kaum gegen ankommt und Son Goku kratzt fast ab und um ihn zu bekämpfen und beiden trennen sich eigentlich auch im Streit und aber irgendwann kämpfen die miteinander.
Mhm.
Und ich glaube, so eine Story erwarten wir jetzt auch mit, können wir erwarten mit Super Boy. Dass er trotzdem er dann auch wieder ähnlich wie Damien irgendwann zu einem guten Charakter wird, vorher aber eben böse war.
Ja.
Ich finde das sehr spannend.
Spannend ist es auf jeden Fall.
Super. Und dann hat DC vor ein paar Wöchelchen oder vor 2 Wochen ungefähr, 2-3 Wochen, den Trailer rausgegeben zu seinem neuen super Zeichentrick-Abenteuerfilm Extravaganza Justice League 2 Electric Boogaloo. Nein. Justice League War. Und zwar ist das die Verfilmung der ersten 6 New 52 Hefte.
Nämlich Justice League Origins von Jeff Johns.
Und Jim Lee. Und wie das bei DC so üblich ist, schmeißt man dann schon mal ein halbes Jahr früher mal so einen Trailer ins Internet und lässt sich dann ordentlich beschimpfen. Woran hat das gelegen, dass das Internet sich beschwert hat über diesen Trailer?
Weil er einfach langweilig aussah und mit Dubstep unterlegt war.
Ja. Und Dubstep ist ein Zeichen dafür, dass was schlecht ist?
Vielleicht.
Vielleicht?
Allerdings werden auch ziemlich viele Sachen werden momentan mit Dubstep unterlegt.
Mhm.
Ja, aber trotzdem ist unter Strich nochmal so ein bisschen diese generische Wirkung, die dieser Trailer hatte.
Ja.
Und verglichen mit einigen der anderen DC-Zeichentrickfilme, die auch wirklich ziemlich gut waren, sah es einfach ein bisschen enttäuschend aus.
Ja.
Sah das. Ich vergleiche das ganz gerne immer mit Under the Red Hood. Na wirklich, wie auch Justice League Origins, so hieß ja die Geschichte dann von Jeff Johns.
Mhm.
Das war eine mittelmäßige Story, aber durch die Adaption ist er dann wirklich zu bisher DCs besten Zeichentrickfilm geworden.
Also Under the Red Hood.
Ja, Under the Red Hood. Die Fans sind einfach ein bisschen enttäuscht, weil sie glauben, dass sie dass das dieses Mal nicht gibt. Dass wirklich aus der generischen Story dann auch ein generischer Film wird.
Das Problem bei diesen DCU AOMs, wie man sie auch immer jetzt nennen möchte, in diesen Zeichentrickfilmen, ist eben, dass sie nichts weiter sollen, als einen weiteren Markt für den Comic-Markt mehr oder weniger zu etablieren. Und oder als Lockmittel für Comic-Leser.
Mhm.
Und wenn du natürlich hingehst als multinationaler Konzern, wie Warner das ja ist, wo ja alles drunter ist. Da sind ja, das ist ja eben DC als Comic-Firma, die haben eigene Filmverleihe, eigene Filmproduktionsstudios, die haben, was weiß ich nicht, Fernsehsender, alles Mögliche. Da kannst du einfach schnell nochmal eben ein anderes Marketingmittel reinbringen, um deine Helden mehr ins Gespräch zu bringen.
Ja.
Und wenn du natürlich jetzt hingehen möchtest und möchtest sagen, okay, wir testen mal, wie so ein Justice League-Film wirkt, dann ist es günstiger für, ich weiß nicht, was so ein Film kostet, ein paar hunderttausend Dollar, wahrscheinlich ein bisschen mehr, ich habe da keine Dimension für. Es ist günstiger, so eine DVD auf den Markt zu schmeißen oder eine Blu-ray auf den Markt zu schmeißen, als einen ganzen Kinofilm, der schon mal schnell 200 Millionen kostet.
Ja.
Und die Motivation dahinter ist es nicht, irgendwie einen super Film zu machen oder vielleicht war Under the Red Hood auch eher sowas wie ein Glückstreffer, weil ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem es ein Batman-Film ist, ist Under the Red Hood einer meiner Lieblingsfilme dieser ganzen Reihe.
Ja.
Ne? Weil der ist einfach, also teilweise, wie auch diese Szene, wo er gegen diese Fearsome Hand of Four, oder wie hießen diese Assassinen?
Ja, das sind so komische Assassine im Film.
Genau.
In Comics sind das irgendwelche Metamenschen, glaube ich.
Die aber Fearsome das sind das Hand eben diese Cyber-Ninjas, die da auftauchen. Ja. Ne? Ich habe den Film damals zum ersten Mal gesehen und ich habe an der Szene habe ich hinterher mit einem offenen Mund da gesessen. Ich so, awesome.
Ja.
So leicht zitternd, so ich so, awesome.
Das ist so
Das ist so absolut, das ist so wirklich der Höhepunkt dieser ganzen DCU AOMs ist eben dieser Film und auch diese Szene tatsächlich.
Hm.
Das ist denn danach nicht mehr gelungen. So die Bearbeitung von All-Star Superman war noch sehr schön.
Und Dark Knight Returns.
Hab
darüber wollte ich nämlich auch noch dann ein.
Mhm.
Ja, genau.
Möchtest du das Wort noch zu Ende sagen?
Ja, Dark Knight Returns wollte ich nochmal erwähnen, weil das läuft ja dann nicht so in die Richtung Werbespot für die Comics oder beziehungsweise für dann als Testlauf für den Justice League Film, weil dann hat man ja doch schon das Gefühl, dass DC diesen Film vielleicht wirklich nur so für die Kunst in Anführungsstrichen gemacht haben.
Ich denke, dass sie den Film wirklich gemacht haben, weil es einfach dran gewesen ist. Die haben von Batman wohl auch nicht mehr allzu viel übrig gehabt, als jetzt vielleicht noch The Killing Joke oder Nightfall, The Dark Knight Returns, war noch eins von diesen offenen Projekten,
ja,
was sie eben machen mussten, um halt auch mal wieder einen Batman, auch mal wieder vor allem, ne, ich mache jetzt gerade Airquotes, auch mal wieder einen Batman-Film machen zu können. Ich meine, die Hälfte der aller ganzen DCU-Albums sind Batman-Filme, grob gesagt, ne? Mhm. oder ein gutes Drittel.
Ja, stimmt.
Was ich einfach in Bezug dieses Justice League-Films nochmal erwähnen möchte, ist, wir haben 2013, Dubstep ist eigentlich eine ziemliche Modeerscheinung. Mir gefällt das auch nicht, dass das überall drunter liegt. Ich habe neulich einen Trailer gesehen für die nächste Staffel von Arrow, diese Green Arrow-Fernsehserie. Vollkommen unpassend Dubstep drunter gelegt. Total unnötig. Aber Leute, wenn ihr euch im Internet Dubstep-Videos anguckt und DC ist mit Marketing nicht besonders gut und die geben bei YouTube beliebte Musik ein, dann kriegen die Dubstep. Ihr seid selber schuld. Ihr seid einfach fucking selber schuld. So, und wenn Aliens irgendwann unsere Erde übernehmen und die gucken ins Internet, dann denken die, Katzen sind unsere Götter und Dubstep unsere Volksmusik. Nächstes Thema! Hattest du noch was rausgesucht? Wollen wir Marvel jetzt noch machen?
Ja, gehen wir über Marvel. Ich hab nicht viel zu Marvel.
Dann machen wir Marvel jetzt einfach so.
Ich hab so viel zu Marvel.
Ja, pass auf, wir machen Marvel, machen wir jetzt einfach so.
Ja, okay.
All new Marvel now. Marvel macht sowas jedes Jahr. Hefte einstellen, neues Kreativteam drauf, neue Nummer 1. Warum, jetzt geben sie dem Scheiß halt einfach Namen. Ne? Warum machen sie jetzt so einen großen Winter drum? Nur weil da jetzt rote Aufkleber oben drauf sind und all new Marvel now! Again! Over 9000! So.
Böse Zungen würden sagen, sie kopieren die New 50.
Boo! Boo! Boo on you, sir! No, no! Beginnt zum Verlag Dynamite. Und da wird jetzt auch im Januar ein kleiner Event stattfinden, der Little Dynamites heißt.
Oh, toll.
Das klingt super, oder?
Ja, super.
So, wenn man sich über generische Superheldenfilme beschweren möchte, dann kann man sich auch über generische Superheldenkonzepte beschweren. Wobei nicht alle Charaktere, eigentlich grob nur ein einziges Franchise in diesem Event ist tatsächlich ein Superhelden-Franchise. Es ist dieser Babywahn. Es ist wahnsinnig. Also Dynamite bringt im Januar 5 Hefte raus. Muss ich eben meine Zettelchen suchen. Rückseite.
Ah.
Und zwar hast du Little Battlestar Galactica. Ne? Battlestar Galactica natürlich. Little Vampy, das ist Vampirella. Dann hast du Little Bionic Kids. Lach ruhig. Bionic Woman und Bionic Man in dem Fall. Little Ernie, das ist Eerie Ernie. Wo ich auch überhaupt nicht verstand. Ich kenne das Original nicht mal. Und dann Little Sonja, was dann
ja, Red Sonja
in dem Fall ist. Und das natürlich dann schön mit diesen netten, knuddeligen Covern von Art Balthasar, der eben auch die Tiny Titans gemacht hat oder jetzt auch aktuell bei Dark Horse Itty Bitty Hellboy. Es ist schlimm, es ist knackebunt. Es gibt also zwei verschiedene Cover. Die normalen Cover sind eben von Art Balthasar und dann die Subscription Variants, die du kriegen kannst, sind von Agnes Gabowska. Die war mir bisher auch tatsächlich unbekannt, hat aber auch so einen sehr knuddeligen Zeichenstil. Zum ersten Mal ein Heft von ihr gelesen habe ich jetzt tatsächlich erst letzte Woche. Das My Little Pony Micro Series Heft von Spike.
Aha.
Das kam von ihr. Das ist so süß gezeichnet und so bonbonartig. Also ich hatte fast Diabetes am Ende des Heftes. Das war richtig ekelhaft. Also das Heft war auch nicht besonders gut. Das kommt nochmal dazu. Aber das ist My Little Pony, haben wir später nochmal. Meiner Meinung nach wirklich lohnt, tut sich nur Battlestar Galactica, weil das ist dann auch von Franco und Art Balthasar. Wenn man etwas haben möchte, was ungefähr in diese Richtung gehen kann, dann holt man sich Little Ernie, weil das ist dann von Roger Langridge geschrieben und gezeichnet. Der hat damals auch die Muppets gemacht. Bei Boom, die erscheinen jetzt gerade wieder nochmal bei Marvel. Ich finde diesen Trend einfach generisch. Also das ist wirklich was, wo ich sage, so überall Babys drauf zu kleben und alles ist niedlich und zuckerig. So Balthasar hat da sicherlich so sein Steckenpferd gefunden, hinzugehen und zu sagen, hey, damit verdiene ich mein Geld. Ne? Machen jetzt Adolf Hitler als Kinderversion im Comic, ne? Passt, egal. Auch so dieses Scotty Young Cover, eigentlich will man sowas nicht mehr sehen. Es ist einfach, es ist genug. Also wir sind übersättigt. Und wenn jetzt schon die kleinen Verlage damit anfangen, ich glaube, dann ist der Zeitpunkt auch gekommen, für die großen Verlage zu sagen, vielleicht sollten wir damit mal wieder für 5-6 Jahre aufhören.
Ja, ich hatte so das Gefühl bei Itty Bitty Hellboy, dass es so ein bisschen über den Hai gesprungen ist.
Also Rodrigo Lopez bei Major Spoilers hat ein Heft davon gelesen und er sagte, ja, die Zeichnungen wären lustig und das wäre auch alles ganz süß, aber es bleibt eben von Hellboy nichts mehr über.
Stimmt.
Ne, es ist also, wenn man jetzt wenigstens hingegangen wäre und gesagt hätte, ja, wir zeichnen das ganz niedlich, aber es ist eben noch die gleiche Brutalität drin oder der gleiche Horror oder so, die es abgedreht hat, aber da ist nichts von übrig geblieben. IDW macht gerade eine Serie, die heißt Kiss Kids oder irgendwie sowas, die genauso funktioniert, einfach nur die Kiss, also die Gruppe Kiss,
ja,
ne, da gibt's ja auch schon seit immer Comics, einfach als Kinderversion zu machen. Und das Ganze ist einfach nicht mehr lesbar, weil es auch überhaupt keinen Spaß macht. So, Kiss auf dem Spielplatz, Kiss beim Burgeressen, Kiss bei Kissenschlacht, Kiss beim Kissen. Nein, es ist halt überhaupt nicht mehr, es kommt vom Original nichts mehr rüber. Und so, ich denke, Marvel hat da was losgetreten mit seinen Baby-Varianz oder auch mit den ganzen, so die ganzen Marvel-Babys, die kommen ja aus den 90er Jahren. Man könnte da bis in die 80er Jahre zurückgehen, wo es eben die Muppet-Babys gab, die Disney-Babys, die Looney Tunes-Babys, Scooby-Doo-Kids. Ich könnte jetzt noch 10 Sachen aufzählen, wo einfach eine Zeichentrickserie genommen wird, um 10 Jahre verjüngt wird, die Feuerstein-Kids, die...
Baby Looney Tunes.
Baby, sagte ich ja gerade, ne?
Hattest du?
Looney Tunes-Baby, es ist ganz schlimm. Ja, es war mal lustig, aber Leute, es reicht.
Hört auf damit.
Stop it. IDW.
Oh.
IDW macht im Januar auch ein Event. Event. Ole, ole. Und zwar ist das ein Event, der ausgeht von Akte X. Weil bei IDW findet nämlich jetzt seit längerer Zeit schon die 10. Staffel statt, und zwar in Comicform. Das heißt, die Serie wird ähnlich wie Buffy bei Dark Horse oder Serenity bei Dark Horse oder Smallville bei Dark Horse, nein, Smallville bei DC fortgesetzt wird. In Comicform wird jetzt eben auch Akte X bei IDW in Comicform weitergeführt. Mhm. Und die steigen dann im Januar sofort ein mit einem großen Comic-Event. Comic-Events bei IDW funktionieren ein bisschen anders. Die haben nämlich kein Shared Universe, so wie es andere große Verlage haben, sondern die haben sowas wie ein Multiverse. IDW ist ja der Verlag, in dem so die ganzen Serien-Franchises oder Spielzeug-Franchises oder die Franchise-Franchises stattfinden. Und du kannst nicht die Transformers mit den Turtles in ein Heft packen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht Akte X mit Dungeons and Dragons in ein Heft packen. Das geht nicht. Und auch nicht die Ghostbusters mit My Little Pony. Das geht nicht. Ne? Und dementsprechend gehen die hin und machen eben so eine Art Multiverse-Events. Die ersten beiden Events hießen Infestation.
Ja.
1 und 2. Das erste war das IDW-Comic-Universum gegen Zombies. Generisch.
Ja, doch.
Das zweite war Infestation, das IDW-Universum gegen Cthulhu. Generisch. Oh, Entschuldigung. Das dritte große Event, das im letzten Jahr, oder nee, eigentlich in diesem Jahr schon durchgegangen ist, war Mars Attacks. Das war richtig, richtig cool.
Und nicht generisch?
Nein, überhaupt nicht. Also die sind da hingegangen und haben Sachen kombiniert, die auf den ersten Blick überhaupt nicht passen. Mars Attacks und Popeye, Mars Attacks und Kiss, Mars Attacks und Transformers, Mars Attacks und Ghostbusters und dann noch dieses Fanboys, ne, gar nicht wahr, dieses Robots vs. Zombies, was so eine eigene Serie ist von IDW, ein Originalmaterial, wo es kein Original, wo es eben keine Serie oder keinen Film dazu gibt, sondern das ist ein eigenes Franchise bei IDW. Mhm. Und das war richtig genial. Also ich habe da jedes Heft richtig genossen. Derzeit läuft, glaube ich, noch Mars Attacks Judge Dredd.
Ja, genau.
Das ist totaler Mist. Jetzt im Januar geht es eben darum, dass die Lone Gunmen, das sind diese Hacker.
Ja, genau.
Und die decken dann halt eben so Verschwörungstheorien auf. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll, inwieweit Scala und Muldi.
Ha.
Scala, die beiden Helden von Akte X sind Scala und Muldi. Mulder und Scully. So. Inwieweit Mulder und Scully damit verbunden sind, weiß ich nicht. Angekündigt sind Crossovers mit den Ghostbusters, den Turtles, Transformers und The Crow. Wie die Crow-Comics sind, weiß ich nicht. Aber angeblich sollen auch noch andere Franchises, die bei IDW laufen, damit involviert sein. Ich fände es mal spannend, wenn die Ponys damit reinnehmen würden in so ein Event. Also wenn die wirklich mal so ein X-Files-Conspiracies-Heft machen würden mit den Ponys. Und ich glaube, da kriegen die, glaube ich, Probleme mit Hasbro, dass die das nicht zulassen würden.
Wie sieht das denn aus?
Ich weiß nicht, ich hätte mir auch schon Mars Attacks Powerpuff Girls gewünscht. Aber zu dem Zeitpunkt, als ja, Mars Attacks
lief, ja,
das würde wahnsinnig gut passen. Das könnte man vielleicht nochmal nachschieben. Ich habe da eine Konzeptart gesehen, wie eben die Marsianer die Erde angreifen und die Powerpuff Girls kloppen die Scheiße aus denen raus. Das ist so episch. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber bei den Ponys, das passt nicht. Aber ich würde mir dieses Crossover wirklich mal wünschen. Und ich glaube, da würde Hasbro den einen Strich durch die Rechnung machen. Wir gucken uns dann aber einzelne Hefte oder wenn es irgendwie ein Highlight gibt, gucken wir uns das dann aber auch nochmal im Podcast hier an. Dann würde ich sagen, waren das die News und Previews? Oder haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Haben wir noch Themen?
Ein Gedicht. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Pokémon,
komm und lass ihn dir.
Nur ich und du, in allem, was ich auch tu. Pokémon, mein bester Freund. Komm und retten wir die Welt. Pokémon,
komm und lass ihn dir.
Dein Herz ist gut. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich lerne von dir und du von mir. Pokémon, komm und schnapp sie dir.
Max, wir haben gerade Watership Down geguckt.
Yo, Watership Down, der Zeichentrickfilm, die Adaption von...
Watership Down.
Ja.
Ein Film über Kaninchen.
Ja, nach einem Buch über Kaninchen von Richard Adams.
Von 1978, der Film. Die erste Auflage Februar 75, das Buch ist von 72.
Wow.
1972.
Das ist eine ganz schöne Zeit lang her.
Müsste so 20 Jahre älter sein als du. Und nochmal 15 oder 13 Jahre älter als ich. Auch nicht schlecht.
It's a beautiful day. All is calm and peaceful in the meadow. Or is it? If you look closely, very closely, you'll discover a whole new world with a world of difference, full of exciting adventure and desperate conflict.
We've got to go away from the Warren, all of us.
Go away?
Yes, before it's too late.
Is there something wrong? What's he on about?
A world of ruthless tyranny and brave rebellion.
I'll settle with you myself, Bigwig.
Come on and try, you crack-brained slave driver.
A world of incredible courage and mortal fear.
A terrible thing is coming.
What do you mean?
The field. It's covered with blood.
A world which bears a very curious resemblance to our own so-called human world in many ways.
You're all under arrest.
Under arrest?
What do you mean?
What for?
Spreading dissension, inciting to mutiny.
Watership Down, the best-selling novel, which has been magically transformed into the most unusual and provocative film you're ever likely to see.
What are you doing out there?
I've come to let you out. Will you come with us?
We're all right here.
Yes.
There he goes.
Take a glimpse into another world, and you'll never look at a meadow again without remembering Watership Down.
Ja, praktisch, Watership Down beginnt damit, dass die Kaninchen Hazel und Fiver in einem Bau leben, wo sie recht beschaulich leben. Sie sind nicht wirklich zufrieden so. Die größeren Kaninchen schubsen sie alle herum.
Und dann eines Tages beginnt Fiverr, ein ziemlich kleines, verkümmertes Kaninchen, Visionen zu haben von der Zerstörung ihres Baus. Und dann beschließen sie, mit einem Kaninchen zu fliehen. Und dann starten die praktisch so eine Art Odyssee und stellen sich den verschiedenen Problemen, denen sie dann gegenüberstehen.
Man muss ja nochmal sagen, dass die dann auf diesem Stamm der Ephrafa?
Ja, das Ephrafa-Gehege, das dann von ganz fiesen Kaninchen regiert wird, General Woundworth, das dann auch wirklich brutal ist, die anderen Kaninchen tyrannisiert, sie bei der kleinsten Befehlsmissereigerung zerfetzen lässt von seiner Wache.
Und zusammen wollen jetzt einfach noch ein paar Leute daraus befreien und einen neuen Kaninchenstamm gründen.
Genau, und ihnen fehlen die Weibchen praktisch, damit ihr Gehege dann auch wirklich überleben kann.
Ja, das ist so die Handlung des Films.
Ja.
Wir haben uns ja ganz zu Anfang schon über die Animation unterhalten, dass das also sehr inkonsistent ist.
Stimmt.
Du hast einerseits sehr detailliert animierte Kaninchen, also die sich auch zumindest so vom ersten Blick bewegen wie Kaninchen.
Stimmt.
Und dann hast du aber auch sehr platte und teilweise auch nur partiell animierte Bilder. Also dass du wirklich nur ein Auge animiert hast.
Ja, und stimmt.
Stillstehenden.
Und sehr vielen Sachen, die total statisch und zweidimensional wirken. Mhm.
Ich meine, das ist auch, glaube ich, eine britische Produktion.
Ja, stimmt.
Heutzutage wird sowas auch mal gerne sofort in Südkorea produziert. Hm. Und da ist das ja tatsächlich Fließbandarbeit. Da können die einfach auch nochmal ganz anders animieren.
Ja, wo die ganzen asiatischen Animationsstudios.
Genau. Und mich hat das tatsächlich sehr stark an europäische Trickfilme aus den 70ern erinnert.
Ja.
So von René Laloux, der auch so Sachen gemacht hat wie Der unglaubliche Planet oder sowas. Oder auch zusammen mit Möbius, Der Herrscher der Zeit.
Das kenne ich alles nicht.
Nein?
Nein.
Wie ist das denn, Herrscher der Zeit? Herrscher der Zeit?
Der Herrscher von der Möbius? Zeit?
Möbius? Ist ein französischer Zeichentrickfilm von René Laloux und
Okay, Möbius. Sollte lustig werden.
Aber Möbius sagt dir was. Möbius,
ja.
Die hermetische Garage.
Hermetische Garage.
Der Inkal. Silver Surfer.
Silver Surfer sagt mir was.
Ja, der zusammen mit Stan Lee in den 90ern, glaube ich, irgendwie einen Silver Surfer Comic gemacht. Einer der besten Silver Surfer Comics, die jemals rausgekommen sind.
Aha.
Blueberry hat er auch gezeichnet, so Cowboy Comic.
Ich glaube, das habe ich irgendwo mal im Comic Shop gesehen.
Der fantastische Planet hieß der Film. Hören Sie das nächste Mal bei Nerd.
Möbius.
Gut, wir reden jetzt hier aber nicht über Möbius. Wir haben uns ja ganz zu Anfang nochmal über den Animationsstil unterhalten.
Ja.
Um dann wieder zurückzukommen.
Ja.
Ist natürlich mit dem, was Disney abliefert, auch zur gleichen Zeit schon abgeliefert hat oder einige Jahre später, nicht zu vergleichen.
Stimmt wohl.
Also da hat gerade auch also jede TV-Produktion, die Disney zu der Zeit gemacht hat, Gummibärchenbande oder auch irgendwie Tarzan und der Zauberkessel, was ungefähr zur gleichen Zeit entstanden ist, das ist natürlich weit davon entfernt. Ne?
Stimmt auch, ich finde, es lässt sich ansehen.
Es ist absolut auch noch guckbar. Also es ist nicht so, dass man davon Augenkrebs bekommt, wenn man den Film guckt.
Vor allen Dingen wirklich die Bewegungen
der Kaninchen.
Der Kaninchen, die sind wirklich gut gemacht.
Das ist also wirklich ab der ersten Szene, merkst du, also wenn Fiverr und Hazel aus dem Bau kommen, du hast sofort das Gefühl, du hättest wirklich zumindest ansatzweise ein Kaninchen vor dir und nicht irgend so ein...
Nicht irgendwie so ein Trickkaninchen, das dann wie ein Mensch rumläuft.
Genau.
Und
ich war in der Vorbereitung, war ich ganz entsetzt. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film das letzte Mal gesehen, bestimmt vor 15 Jahren.
Hm.
Und ich habe den sicherlich auch nur einmal ganz gesehen in meinem Leben.
Ja, okay.
Es war also jetzt für mich wirklich, als hätte ich den Film zum allerersten Mal gesehen. Mir war auch der Vogel, also die Möwe,
Kiha,
war mir komplett neu. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die noch auftaucht. Auch wenn die hinten auf der Packung von der DVD drauf ist. Ich war ganz geschockt, dass der Film ab 6 freigegeben ist.
Ja, das war eine andere Zeit.
Ich fand,
der Film hat auch Generationen von Kindern traumatisiert, soweit ich weiß.
Mich tatsächlich auch, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich den damals als Kind gucken wollte und denk so, ach guck mal, als die Tiere den Wald verließen, hab das geguckt und sehe dann irgendwelche Kaninchen, die sich da gegenseitig zerfleischen. Also das ist unfassbar. Und bei Wikipedia habe ich gelesen, dass das halt unter dem Aspekt entstanden ist, diese FSK-Prüfung, weil damals gesagt wurde, Zeichentrick ist für Kinder.
Ja.
So, was mich jetzt irritiert an der ganzen Sache ist, ich habe hier die DVD-Ausgabe von 2005, dass das nicht nochmal nachgeprüft wurde.
Ja, genau, die sagen da wirklich auf den Hintergrund, das ist für Kinder und für Erwachsene.
Ja.
Und jetzt haben wir immer noch die alte Altersfreigabe.
Und hier steht also gelber Aufkleber freigegeben ab 6 Jahren. Ich finde das definitiv zu wenig. Also guckt diesen Film nicht mit euren Kindern, 14 Jahre Minimum. Also
14 Jahre?
Ich würde tatsächlich bis 14 gehen.
Ich habe ihn damals mit 11 geguckt.
Also der ist sehr blutig. Mhm. Ich fand das Intro fand ich schön.
Ja.
Dieses
die Hasenmythologie.
Hasenmythologie.
Fritz und Ella Raya.
Ich fand das war das alles sehr arabisch tatsächlich auch.
Ja.
War ein schöner Schöpfungsmythos. Mhm. So Gott schafft alle Tiere gleich, also alle haben so ein menschenähnliches Gesicht. Nur der Hase sieht ein bisschen anders aus. Oder das Kaninchen.
Stimmt, und der Hase wird überheblich.
Wird überheblich und dann sagt Gott dann irgendwo, oder Frith sagt dann, gut, dann gehe ich jetzt hin und gebe jedem Tier ein Antlitz. Mhm. Und dabei entsteht unter anderem die Katze, das Wiesel und der Fuchs.
Ja, genau.
What does the fox say?
Ring-ding-ding-ding-ring-ring-ding. Ja, die beginnen dann alle Ella Raya zu jagen,
zu jagen. Kaninchen. Und er wird dann von Frith gesegnet und kriegt da seinen Spiegel. Heißt das Spiegel beim Kaninchen?
Die Blume. Und Spiegel. die starken Hinterläufe, mit denen er ihn alle wegrennen kann.
Richtig. Fand ich so vom Konzept her gut, dass der Autor Richard Adams... Der Film ist übrigens von Richard Rosen, um das nochmal nachzureichen. Ha. Steht hier hinten auf der Verpackung drauf. Dass er da so eine ganze Mythologie geschaffen hat. Hm. Wobei man zwischen diesem Kaninchenmythos und der christlichen Schöpfungsgeschichte durchaus Parallelen sehen kann. Gott, der die Tiere schafft und die Menschen schafft, den Menschen über die Tiere stellt, sagt, du bist hier Herrscher über diesen Planeten. Und das Kaninchen erst auch zu sowas wie einem Superior Being macht, mehr oder weniger, zumindest ist jemand. Mm. Oder es ist auf jeden Fall was.
Der Hase ist auf jeden Fall. Er war auf der gleichen Stufe mit den anderen Tieren, bloß er hat sich einfach mehr vermehrt und den dann das ganze Futter weggenommen.
Ja, aber er hatte dadurch durchaus einen Vorteil, den die anderen Tiere nicht hatten.
Aha.
Hätte ich jetzt so interpretiert.
Er kann sich schneller vermehren.
Und er sieht anders aus. Er sah von vornherein aus wie ein Kaninchen.
Ja.
Zumindest in der Darstellung.
Ja. Die Mythologie dieser Hasen, ich glaube, am Ende des Films kommt raus, dass die wirklich so wahr ist. Dass es zumindest so übernatürliche Hasengeister-Dingens gibt. Hast du ja am Ende gesehen, wo...
wo Hazel aufsteigt.
Ja, wo Hazel aufsteigt.
Ups, Spoiler!
Mir wird jetzt so spontan nichts mehr einfallen.
Du hast mich zwischendurch gefragt, ob mir der Film auch so kurz vorkommt.
Ja, genau.
Ich fand den Film wahnsinnig kurzweilig. Also der war ruckzuck, war der zu Ende.
Ja,
und ich hatte den also
bei mir auch.
Ja, wenn ich heute zum Beispiel ähnliche Filme wie zum Beispiel The Last Unicorn gucke oder sowas, der zieht sich wie Kaugummi. Der ist schwermütig. The Last Unicorn, der kommt aus einer ähnlichen Zeit, der zieht sich wie Kaugummi. Also das ist ganz schlimm. Und hier war das überhaupt nicht. Und das kam wahrscheinlich auch mit daher, weil ich den auch bewusst das erste Mal gesehen habe. Was ich noch sagen wollte war, der ist natürlich einerseits sehr ernst, der Film. Hat aber auch so mit Kiha, mit dieser Möwe,
ja, so ein bisschen
unfassbares Comic Relief, ne?
Stimmt.
Allein der erste Auftritt, wie sie ihn da
Piss off!
Wo ich dachte, okay, die haben ein bisschen zu oft Monty Pythons geguckt, ne? Piss off! Verpisst euch! Kiha war auf jeden Fall ein cooler Charakter. Max, du hast gestern Abend mir um 9 Uhr eine SMS geschrieben.
Ich habe das Buch geholt.
Du hättest das Buch gelesen.
Ja, so, genau, stimmt.
Auch. Erzähl mal bitte über größere Unterschiede zwischen dem Buch Watership Down und dem Film Watership Down.
Gut, also jetzt, wo ich den Film gesehen habe, gibt es die Unterschiede wirklich eigentlich nicht so stark, wie ich gedacht hatte. Praktisch, ich hatte wirklich so das Gefühl, nochmal schnell durch das Buch zu blättern, wurde eigentlich auch nichts großartig weggelassen. Was ich ein bisschen schade fand, das war die Sequenz mit Cowslip, wo die da in diesem fremden Gehege sind, wo die Kaninchen von den Menschen immer Futter ausgelegt bekommen und die dann später rausfinden, dass das ganze Gebiet voll von Fallen ist, wo die Kaninchen immer dran selbst umbringen. Mhm. Und die Kaninchen verhalten sich auch nicht mehr wirklich mit Kaninchen, die beginnen die alten Mythen davon, Ella Raya oder... So habe ich ihn ja mal genannt, Ella Raya, zu vergessen und erzählen sich dann irgendwelche Poesie und der gestikuliert auch immer mehr so wie ein Mensch. Mhm. Das kommt auch im Buch vielleicht ein bisschen besser durch. Und das fand ich leider nicht so gut gelöst, weil Bigwig gerät dann in einer der, also eines der Kaninchen gerät dann in einer der Fallen und danach rennen die alle weg. Und in dem Buch war das viel besser, wo das da praktisch rauskommt, was wirklich dieses Geheimnis, dieses Gehege war es und wieso die sich alle so komisch verhalten.
Du hattest da eine Szene angemerkt, wo die dieses Brett finden?
Ja, genau. Ja, doch, aber das ist nicht so ein großes Unterschied. Ja, praktisch, die Szene im Buch ist, da merkt man nochmal, dass Kaninchen nicht wirklich so auf diese menschlichen Ideen kommen, wirklich so ein Brett als Boot zu benutzen, weil die Situation ist, die werden von einem Fuchs oder irgendeinem anderen Tier gejagt und ein Fluss versperrt ihnen den Weg und die wissen nicht wirklich, was sie tun sollen und da fehlt das eine Kaninchen dieses Brett und denkt, das Brett, das schwimmt auf dem Wasser, vielleicht kommen wir darüber rüber. Und im Buch hast du dann nochmal so einen Moment, wo die wirklich ihn nur anstarren und denken, ob er verrückt geworden ist. Und im Film verstehen die das eigentlich recht schnell.
Mir ist im Film aufgefallen, dass der Mensch da sehr ausgeklammert wurde. Ist das im Buch genauso?
Im Buch kommt der Mensch praktisch auch so gut wie gar nicht vor. Bloß am Ende hast du wirklich nochmal so eine Sequenz, wo Hazel nochmal von Mädchen gerettet wurde und dann von den Menschen gesund gepflegt wird. Ah ja, und da hat man noch mal eine kurze Sequenz von der Hintergrundgeschichte von General Woundworth, dass er halt auch von einem alten Lehrer gesund gepflegt wurde, als er seine Familie verloren hat.
Ja.
Aber trotzdem diesen Hass irgendwie auch, diesen großen Hass und diese Zerstörungswut entwickelt hat.
Den Aspekt finde ich auch noch mal ganz interessant. Ich habe die ganze Zeit über den Film überlegt, worauf sich dieser Film also bezieht, weil das ist ja im weitesten Sinne eine Fabel, die da erzählt wird. Also menschliche Motive werden da mit Hilfe von Tieren erzählt. Und ich habe immer überlegt, was kann dieser Film meinen?
Ja, okay.
Wird das im Buch nochmal deutlicher als im Film?
Ich würde so jetzt spontan sagen, nicht.
Als Deutscher geht man dann ja auch gerne mal so hin und vergleicht das mit Nazi-Deutschland.
Ja, der Woundworth war ja praktisch
so ein Diktator.
So ein Diktator und Tyrann. Aber ich glaube, wirklich so eine Message hat der Film nicht. Außer wirklich so eine epische Heldensaga mit Kaninchen zu erzählen.
Was ich zwischendurch sehr anstrengend fand, waren Fivers Visionen.
Ja.
Weil er dann in so einen Psychomodus ging und dann da saß. It's cold, it's cold. Total apathisch und so leere Augen kriegt.
Ja.
Wo ich dann immer sagte zwischendurch, ja, der hat vom Cannabis genascht.
Ja.
Und dann irgendwann, als er da so saß und it's cold, wo du dann sagtest, ja, jetzt ist er gerade auf Entzug. Genau so wirkte das.
Er zappelt nach so herum.
Rollte sich auf den Boden rum und kauerte sich in so einer Embryo-Haltung. It's cold, something is coming. Das war auch zu gut.
Ja.
Es gab bei uns beiden im Vorfeld eine Diskussion, die sich ein bisschen aufgeheizt hat dann irgendwann auch.
Ja, doch, stimmt.
Weil ich habe mich ja dann noch relativ schnell an Als die Tiere den Wald verließen erinnert gefühlt. Was ich auch jetzt wieder getan habe, weil das Motiv ist einfach wirklich sehr ähnlich. Und du hattest dann dir wohl mal kurz einen Ausschnitt angeguckt bei YouTube?
Ja, doch. Und den Wikipedia-Artikel gelesen oder zumindest überflogen.
Und dann war dir aufgefallen, dass die Tiere da sehr menschlich wirken.
Ja, doch. Es hatte praktisch damit angefangen, wir haben über die Vermenschlichung von Tieren in Cartoons...
Anthropomorphisierung nennt man das, glaube ich, dann auch
in Fachbegriffen. Okay. Ne? Als wir mal über Watership Down geredet haben und ich meinte halt praktisch in Watership Down machen die das nicht und du meintest, ja, das ist praktisch genauso wie die Tiere, als die Tiere den Wald verließen.
Ich meine, du wirst dich jetzt ärgern, aber es ist nicht 1:1, sicherlich nicht. Watership Down geht da nicht ganz so weit. Du hast aber genauso bei den Kaninchen menschliche Gesichtsausdrücke. Du hast menschliche Körpersprache bei den Kaninchen hier in diesem Film.
Na, ein bisschen schon.
Also nicht nur dezent, sondern das wirklich in your face. Also das ist wirklich, sonst hättest du auch keine Chance, dich mit diesen Kaninchen irgendwie zu identifizieren. Du hast einfach keine Möglichkeit, anders irgendwo einen Bezug zur Darstellung zu finden. In dem Buch kannst du das nochmal anders darstellen.
Ja.
Reicht die Erzählung, was passiert, und du kannst dich dann in die Figur reinfühlen. In einem Zeichentrickfilm ist das anders nicht möglich. Weil ein Kaninchen hat keine Gesichtsausdrücke. Die haben, glaube ich, sowas wie Mimik und sowas kennen die nicht großartig. Ich denke schon, dass die Drohgebärden haben.
Ja.
Wenn die, also Angriffshaltung, ne, und auch durchaus sowas wie Unterwürfigkeit.
Ja.
Aber wirklich diese krasse menschliche
Mimik. Ja, Mimik hatten die auf jeden Fall in den Filmen.
Und eben auch, eben wirklich nicht nur angedeutete Körperhaltung. Der große Unterschied zwischen Watership Down und Als die Tiere den Wald verließen ist aber eigentlich die Zielgruppe. Die Serie Als die Tiere den Wald verließen ist für Kinder. Und auch tatsächlich, auch wenn es zwischendurch nicht ganz krass so brutal wird, sondern nur annähernd, aber da sterben auch mal Charaktere, andere Charaktere werden gefressen von Raubtieren oder. Aber das ist eigentlich eine Kinderserie.
Ja, stimmt. Wo sie sich wirklich unterscheiden, ist dieses Motiv von Als die Tiere den Wald verließen, dass sich die Tiere auch wirklich mit ihren Fressfeinden verbünden.
Weil die schließen so einen Pakt und da wird dann ja auch ganz besonders nochmal die Kreuzotter erwähnt. Also die Kreuzotter wird da auch immer so ein bisschen ambivalent dargestellt. Sie ist eigentlich sehr aggressiv und hinterlistig und droht eigentlich immer auch den Maulwurf zu fressen. Und die streiten sich oft mit der Kreuzotter.
Ja.
Und ich glaube, der Fuchs geht auch sehr oft hin und haut der mal eins drüber. Mhm. Und sagt, du benimmst dich jetzt, sonst lassen wir dich zurück. Nur diese Anthropomorphisierung in der Zeichentrickserie musst du einfach haben, weil die Kinder sonst überhaupt gar keinen Bezug haben. Und die haben das da auch komplett ausgenutzt. Also jedes Tier, was sie irgendwie auf die Hinterbeine setzen konnten.
Ja,
genau. Ratten, den Maulwurf, ganz besonders den Maulwurf, der auch eine zentrale Figur ist in der Serie.
Ja.
Alles klein, also alle kleinen Nagetiere. Ratten gibt's in der dritten Staffel noch mehr als genug. Lassen die auch menschlicher Gestik und Mimik agieren. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, weil die sprechen da auch miteinander. Die sprechen eine Sprache. Das hast du bei Watership Down nicht. Die sprechen ja eine eigene Sprache, die auch immer wieder angedeutet wird.
Ja, doch. Du hast so ein bisschen so, im Buch wird das erklärt, so eine Lingua Franca unter den Wald- und Wiesentieren, wo die dann immer in diesen abgehackten Akzenten, dass du auch bei Kea merkst, dann
sprechen. Ja, der spricht so ein gebrochenes Deutsch, hätte ich jetzt
gesprochen.
Gebrochenes Englisch, wir haben auf Englisch geguckt.
Ne? Ja, und was du da gesagt hast mit der anderen Zielgruppe, das gleiche kann man auch bemerken bei der Watership Down Zeichentrickserie.
Ja, die habe ich nie gesehen.
Ja, die gibt's gab's auch. Ja, da haben die auch mehr so menschliche Mimik und menschliche Gebärden, umarmen sich dann auch irgendwie und sowas.
Dann halten wir am Ende nochmal fest, Max hat keine Ahnung von Möbius. Wir gucken das nächste Mal erstmal das letzte Einhorn und danach wird René Leloup geguckt.
Ich freue mich drauf.
Freu dich drauf, es sind tolle Filme und nachdem du den fantastischen Planeten gesehen hast, wirst du 3 Nächte nicht mehr schlafen.
Okay.
Weil der ist so,
wusselig?
Der ist richtig kaputt. Und der Herrscher der Zeit ist fantastisch. Das ist ein richtig. Das sind beides Mindfuck-Filme, durchaus. Aha. Der fantastische Planet ist allerdings, also der ist komplett ganz weit draußen. Das ist ein Kunstfilm.
Okay.
Aber da reden wir an einer anderen Stelle drüber. Das war jetzt Watership Down. Auf in die Betthöhle, Max!
Yay!
Räuber, Diebe gehen auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip, 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 Chip und Chip. Ritter des Rechts, Chip, 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 Chip und ja, Chip, dem Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall. Dank ihrem Mut wird es am Ende alles gut. Chip, 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 Chip und Chip. Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Chip. Dem Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Chip, 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 Chip und Chap. Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Chap.
Batman Arkham Origins.
Oh ja.
Ein Spiel, was ich mit der Kneifzange nicht anpacken würde, weil es auf meinem Gameboy nicht läuft. Erzähl mal.
Gott sei Dank hast du ja mich, um dieses Review hier zu machen.
Oh mein Gott, was würde ich nur machen, wenn du nicht da wärst? Diesen Podcast alleine!
Oh.
Nein. Nein, Maxim ist wichtig.
Ja, Arkham Origins von Ubisoft Montreal erscheint für so ziemlich jede Konsole.
Und dein Taschenrechner?
Ja, und mein Taschenrechner, der TE-13. Bei Arkham Origins handelt es sich das Prequel zu Rocksteady's Arkham Asylum und Arkham City.
Mhm.
Spielt in Jahr 2 von Batmans Karriere im Arkhamverse, das ja auch so ein separates Universum praktisch wirklich dann jetzt geworden ist.
Aber das basiert immer noch auf den Comics von Grant Morrison, oder?
Das basiert gar nichts auf den Comics von Grant Morrison.
Auch nicht Arkham Asylum?
Ja, okay. Das ursprüngliche Spiel hatte so ein bisschen was mit diesen Graphic Novel zu tun.
Ja.
Aber eigentlich auch nur die grundlegende Idee, dass der Joker das Arkham Asylum übernimmt und Batman sich den dann innerhalb des Gebäudes stellen muss und dass die ganzen verschiedenen Schurkenlager Fallen für ihn aufgestellt haben.
Ja. Und diese Serie Arkham Unhinged, ist das auch irgendwie damit drin?
Es praktisch sind so Comics, die so die Hintergrundgeschichte des Universums erzählen und so weitere Geschichten in dem Universum. Ist praktisch so wie der Comic zu Injustice Gods Among Us. Die Story des Spiels, kurz zusammengefasst. Batman ist halt in Jahr 2 noch ziemlich unerfahren und der Gangsterboss Black Mask, aka Roman Sionis, hetzt einige Killer auf ihn. Darunter Deathstroke und auch Bane, den man noch aus The Dark Knight Rises kennt.
Okay.
Die Story klingt im ersten Moment natürlich ziemlich flach.
Redet er auch wieder so?
Ja, er hat praktisch wirklich diese Stimme aus The Dark Knight Rises, was ich auch mega unpassend fand.
Gotham needs a reckoning.
Gotham, dies ist eure Befreiung.
Genau.
So weiter sich die Geschichte dann wirklich entwickelt, umso besser wird sie praktisch auch.
Okay.
Das liegt vor allen Dingen auch an Alfred, der in diesem Spiel, den man auch zum ersten Mal wirklich so trifft und den man nicht so immer nur so als Stimme aus den Off durch Batmans Communicator hört.
Okay.
Dann Commissioner Gordon wird praktisch die Geschichte jetzt erzählen, wie Batman in Arkham-Universum praktisch diese Partnerschaft mit Commissioner Gordon bekommen hat.
Was für ein Genre ist das? Ist das ein Shooter oder ist das ein Third Person? Ist das ein Adventure oder wie funktioniert das?
Das ist so eine Mischung aus Beat'em-up und Stealth. Also du hast einmal diese Predator-Passagen,
ja.
Da spielst du praktisch so wie in Dark Knight Returns oder Year One diese Momente nach, wo Batman alleine gegen so eine ganze Horde schwer bewaffneter Gegner dann sich verstecken muss,
ja.
Und diese Leute dann einen nach dem anderen dann ausschaltet, halt indem er durch leise treten, so von hinten anschleichen, irgendwelche Fallen stellen.
So wie damals bei Metal Gear Solid oder Splinter Cell oder irgendwie sowas.
Ja.
Und dann aber dann in so Kampfsequenzen so face-to-face.
Ja, und dann geht das, gibt es noch einen zweiten praktisch dieser Kampfmodi, das ist dann Free-Flow.
Mhm.
Das ist praktisch der Kampf gegen Gegner, die jetzt keine Schusswaffen hat, also die Batman auch dann direkt angreifen kann.
Ja.
Dann gibt es praktisch diesen Modus, du drückst einmal wirklich nur die Angriffstaste und dadurch entsteht dann so eine Combo. Dann kannst du praktisch durch
Quicktime-Events oder?
Nein, wirklich so Quicktime-Events. Ich versuch's gerade zu erklären.
Okay.
Du greifst den ersten Gegner an und dadurch entsteht eine Combo. Und wenn du dann wieder Angriff drückst und die Richtungstaste, dann springt Batman praktisch automatisch schon fast zum nächsten Gegner und haut dem immer wieder um. Dann entsteht eine immer größere Combo und dann musst du immer praktisch aufpassen, dass du in Richtung Moment Konter drückst, wenn du einen angegriffen wirst, damit die Combo nicht unterbrechen wirst und du wieder ganz von vorne anfangen musst.
Mhm.
Das ist wirklich ein unglaublich motivierendes Kampfsystem.
Ja.
Super. Und dann auch wirklich klasse inszeniert, klasse animiert. Völlig genial. Und sowas habe ich mir früher auch immer gewünscht. So Kampfspielen. Wirklich so, es fehlte irgendwie immer das Gefühl, dass du wirklich dieser coole Kerl bist, der da alle platt machst, weil die Kombos sahen immer nicht so wirklich so aus wie so Szenen aus Filmen oder
ja,
so. Und
ja.
Das hast du zum ersten Mal wirklich
okay.
So im Arkhamverse für mich. Während du spielst, trifft Batman halt auf diese verschiedenen Attentäter und macht dann so eine halt, so eine erste große Prüfung durch. Viele Leute haben behauptet, dass Arkham Origins so ein bisschen so der Aufguss der ersten beiden Spiele ist. Und das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Also AC, Arkham City hat damals das Rad auch nicht wirklich neu erfunden und größtenteils das Spielprinzip aus Arkham Asylum übernommen.
Never change the running system, oder?
Ja, es läuft so ziemlich nach dem Motto. Dazu bekommt man jetzt so eine fast doppelt so große Spielwelt und nochmal einen großartigen Multiplayer-Modus, den ich leider noch nicht ausreichend ausgetestet habe.
Wie funktioniert der denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sind alle Batman, oder?
Nein, du hast einmal auf der einen Seite hast du so einen Shooter, wo du da einen so einen Elite-Schläger aus der Truppe von Bane oder Joker spielst und dann zwei andere Spieler spielen dann Batman und Robin.
Cool.
Ja, und dann hast du halt diesen Predator-Modus.
Heiliges Waffeleisen, Batman!
Ja, und die sind dann halt auch in diesem Predator-Modus, müssen aufpassen, dass sie praktisch nicht von den anderen Spielern entdeckt werden und dass sie den auch leise ausschalten. Die müssen sich immer anschleichen, Fallen stellen, da und da irgendwelche Sprengfallen hinlegen. Das ist auch wirklich ziemlich spannend. Aber auch schwieriger als dann im Spiel, weil du halt nicht gegen die KI spielst, sondern dann gegen echte menschliche Spieler. Wenn ich eine Sache kritisieren sollte, dann wären es wirklich die vielen Bugs, die das Spiel dann auch plagen. Ich hoffe, mittlerweile haben die das so ein bisschen geregelt. Aber als ich den ersten Walkthrough gestartet hatte, dann bin ich auf den mittlerweile berüchtigten Burnley Towers Glitch gestoßen. In der Nebenmission gibt es immer diese Türme, die der Riddler aufgestellt hat und wo er immer so ein Signal aussendet, dass dein Kommunikationssystem stört. Und dadurch kann Batman halt nicht mit dem Batwing von der einen Seite der Stadt zur anderen, das ist halt das Schnellreisesystem des Spiels. Man musste immer in diese Türme eindringen, wo er immer so ein paar Rätsel hat und Schläger, die du dann K.O. hauen musst. Und an der einen Stelle musst du durch so einen Lüftungsschacht kriechen und Batman konnte sich da nicht durchziehen. Also konnte ich diese Mission gar nicht abschießen. Du musst durch dieses Lüftungssystem kriechen und du kannst dich da auch so hochziehen, aber dann hängt Batman da nur und der zieht sich nicht weiter hoch, wenn du nach oben drückst. Okay. Da hat dann Eric Holmes, der Creative Director des Spiels, dann auch seinen Twitter-Account auf ein YouTube-Video verwiesen, das dann erklärt, wie man diesen Bug umgeht.
Das ist doch peinlich, oder?
Und zwar mit einem anderen Bug.
Nein!
Das ist mega peinlich!
Gosh.
Ja, da saß ich auch erstmal und hab dann wohl bestimmt 5 Stunden daran gesessen, diesen Bug auszuprobieren, weil das war wirklich schwer. Du musstest von der einen Stelle so gleiten, dann auch so einen kleinen Träger, der vor dem Zaun steht. Da ist halt praktisch noch so ein anderer Zaun, der dann den Weg in den Turm begrenzt. Und dann musst du dich da so ducken oder so komisch rumkriechen. Und irgendwann, wenn du dann an irgendeiner bestimmten Stelle ankommst, schleudert dich das Spiel halt mit einem neuen Bug hoch über den Zaun und dann musst du halt nicht durch den Lüftungsschacht kriechen. Das ist mega peinlich, da habe ich mich auch so geärgert. Aber andererseits, als ich es dann wenigstens auch geschafft habe, dann... Oh.
Für wen lohnt sich das Spiel?
Das Spiel lohnt sich für auf jeden Fall für Batman-Fans und auch für Leute, die Arkham-Serie bisher mochten.
Wie gehst du an jemanden ran, der Batman gar nicht kennt, Batman in seinem Leben noch nie gesehen hat, aber das Spiel trotzdem ausprobieren. Wie argumentierst du das, dass dieserjenige dieses Spiel unbedingt spielen muss?
Ich glaube, ich würde das vergleichen mit Beat'em Ups und mit anderen Stealth-Spielen, wie auch Metal Gear oder Splinter Cell. Mhm. Und ich würde ihm sagen, wenn du diese Spiele gemocht hast, dann solltest du auf jeden Fall mal dieses Spiel ausprobieren, weil es lohnt sich wirklich.
Versteht man die Story und die Figuren, wenn man die Comics gar nicht kennt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich glaube, die grundlegende Handlung von Batman, also da ist ein Playboy, der ist insgeheim dieser maskierte Rächer, den kennt ja eigentlich jeder. Ja. Und dann, was diese Arkham-Spiele auch so besonders macht, sind die Tonnen von Hintergrundinformationen, die man im Spiel freischalten kann.
Das ist ja im Prinzip mein Leben, ne? Der Playboy mit dem vielen Geld und der dann sagt, Für jemanden, der Batman jetzt nur aus den Comics kennt, wie gut findet der sich in der Welt zurecht? Ist es sehr unterschiedlich, sehr viel düsterer oder ist es ähnlich?
Es ist wirklich ähnlich wie die Comics, bloß gerade mit Arkham Origins hat das Arkhamverse dann doch ziemlich die Hintergrundgeschichte des Batman-Universums verändert und es ist praktisch so ein bisschen seine eigene Welt. Mhm. So ein bisschen vielleicht wie Geoff Johns F1, würde ich sagen. Aber wenn man Batman mag, da findet man sich wirklich da auch zurecht. Und es ist jetzt auch nicht wirklich so drastisch anders, dass sich die Leute da wirklich aufregen werden.
sprechen. Das ist ja auch mal ganz wichtig in einem Comic-Podcast, dass wir nicht nur über Comics reden, sondern dass wir auch noch Comics lesen. Richtig. Ich fange mal an mit Amazing X-Men 1. Und zwar ist das der erste Teil von der Storyline Quest for Nightcrawler. Der erste Teil von 6, glaube ich, in dem Fall. Autor habe ich mir jetzt hier nicht dazu geschrieben, aber gezeichnet ist es von Ed McGuinness. Den kannte ich bisher nur von Superman Batman, wo er, glaube ich, den ersten Story-Arc gezeichnet hat, Public Enemies. Das war ja, das kam von ihm.
Ja.
Es geht ja grob darum, dass Nightcrawler, der 616er Nightcrawler, der vor etlichen Jahren, glaube ich, das Zeitliche gesegnet hat, dass der wieder zurückkommt. Und ich habe nach dem Tod von Nightcrawler damals X-Men für etliche Jahre an die Seite gelegt, weil ich dachte, ihr habt meinen Lieblingsmutanten gekillt, ne? Geht kacken. Und dann habt ihr jahrelang, ich glaube bis Schisma oder sowas, habe ich X-Men nicht mehr angepackt. Fand es immer auch jahrelang sehr schade, dass es eben keinen richtigen 616er Nightcrawler mehr gab. Es gab nochmal zwei, drei Vertreter, so den Age of Apocalypse Nightcrawler, der dann rumgelaufen ist,
ja.
Oder auch Kid Nightcrawler in Extreme X-Men, aber das war natürlich eben nicht
der Nightcrawler.
Richtig, eben nicht Kurt Wagner, ne? Ja, über dieses Heft gibt's eigentlich auch nicht wirklich viel zu sagen. Es ist sehr flashy, es ist sehr durcheinander. So, er kriegt's dann mit seinem Vater zu tun, mit Azazel. Hm. Den kannte ich persönlich nur aus dem Film.
Ja.
X-Men First Class, wo er auch dann, da habe ich den auch zum ersten Mal wahrgenommen, Azazel. Und das scheint auch tatsächlich Nightcrawlers Vater zu sein. Es hat mich überhaupt nicht gepackt. So, Ed McGuinness macht hier eine Zeichnung oder macht hier ein Artwork, was wirklich flawless ist. Also was kannst du gucken, das ist Zucker von der ersten Seite bis zur letzten. Da geht ihm nicht ein Panel geht ihm schief. Also das ist Wahnsinn. Hm. So präzise habe ich kaum einen Comic gesehen, der mir so gut gefallen hat optisch. Aber ich habe auch lange keinen Comic mehr gesehen, der mir vom Inhalt so egal war. Also das ist wirklich Wahnsinn. Es macht nichts besonders schlecht. Es macht aber auch jetzt nicht wirklich was Besonderes gut. Wenn du jetzt mal vom Artwork absiehst, Firestar ist jetzt irgendwie Teil dieser Amazing X-Men. Die ist, glaube ich, in den 70ern neu ins Marvel-Universum gekommen, innerhalb dieser Serie Spider-Man and His Amazing Friends. Ist also ein originaler Cartoon-Charakter. Auch so mit einer meiner Lieblings-Marvel-Heldinnen. Aber wie gesagt, die Geschichte packt mich überhaupt nicht. Und ich habe auch keine Lust, noch eine weitere X-Men-Serie zu lesen. Noch wieder eine unlogische Zeitlinie zu haben, wo Wolverine im 8. Heft rumläuft gleichzeitig. Und also, ich finde es wirklich schade, weil da hätte man einfach mehr machen können. Dann habe ich mir aufgeschrieben Injustice, Gods Among Us, Annual Nummer 1 2013. Das sind ja die Comics zu dem Videospiel von diesen,
wie heißt die Firma? Von NetherRealm Studios, die genau. Ja auch Mortal Kombat gemacht
Richtig.
Haben.
Richtig. Das Spiel ist mir eigentlich egal, weil ich mag Beat'em-ups überhaupt nicht. Das ist nicht mein Genre. Die Comics habe ich auch noch nicht wahrgenommen. Das sind halt Comics, die kommen wöchentlich, glaube ich, digital raus. Interessieren mich auch nicht, eben weil mich auch das Spieluniversum nicht so interessiert. Dieses Comic aber wohl, denn es ist ein waschechtes Lobo-Heft. Also Lobo ist auch der zentrale Charakter in diesem Heft, kriegt's damit Harley Quinn zu tun, die sich hier eine von diesen Superpillen reinpfeift und dann Superkräfte bekommt. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen von dem Heft. Also Harley Quinn ist toll dargestellt. Lobo ist, also wer Lobo in der New 52 vermisst und Stormwatch nicht aushalten kann, weil es ihm zu 90er-Jahre mäßig ist, der kann als Entschädigung Injustice lesen, in dieses eine Heft zumindest lesen, weil es ist das Lobo-Heft, das wir in der New 52 niemals bekommen werden. Ganz bestimmt nicht. Also Injustice, Gods Among Us Annual 2013, definitiv für alle Lobo-Fans ein Pflichtklick oder Pflichtkauf. So.
Ich habe hier noch The Spider. Hm? Das ist ein Heft von Dynamite Comics. Das ist praktisch die Überarbeitung des alten Pulp-Charakters The Spider. Nicht mit Spider-Man zu verwechseln. Spider-Man kam aus den 60ern, The Spider schon in den 30er Jahren. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer überhaupt wissen, was so diese ganzen Pulp-Charaktere, ob die sich damit kennen, praktisch Green Hornet. So ist es so ein bisschen der Prototyp der späteren Superhelden. Vor allen Dingen so Batman-mäßig. Mhm. Und praktisch was anderes an diesen Pulp-Charakteren ist, sie haben praktisch noch Schusswaffen und haben auch keine Angst davor, Leute umzubringen.
Und die haben auch seltener Superkräfte. Ne? Das sind also teilweise einfach nur Typen in Kostümen.
Ja, das schon. Sind halt so Vigilanten. Teilweise hast du so ein paar Charaktere, die Superkräfte haben. The Shadow hat seine komische Telekinetik, womit er sich unsichtbar machen kann.
Okay.
Green Llama hat irgendwelche komischen Kräfte.
Green Llama, ja sicher.
Ja, Green Llama, so
einer der ersten buddhistischen Charaktere in der amerikanischen Literatur. Leider an Heft 1 bin ich nicht rangekommen. Ich habe hier Heft 2 liegen. Mhm. Aber der Einstieg eigentlich ist mir wirklich nicht schwer gefallen, weil zum einen hast du die Textboxen, die eigentlich einen ziemlich nahtlosen Einstieg ermöglichen. Am Anfang der neuen Serie bekommt Spider praktisch mit so einer ägyptischen Terroristin zu tun, die sich so, Anput nennt. Das ist irgendwie der Name irgendeiner ägyptischen Todesgöttin. Und was auch halt typisch für diese, für die Spider ist, gleich am Anfang rafft so praktisch die ganze Stadt New York an. Leute kommen wirklich zu Tausenden zu Tode, beziehungsweise sie werden hier zu Zombies gemacht durch irgendwelche komische Technologie oder Chemikalien, die sich hier ansetzt. Es geht gleich ziemlich hoch her. Die Zeichnungen sind sehr düster gehalten. Ist ein ziemlich realistischer Zeichenstil. Du hast nicht so diese wirklich Outlines. Die kommen nicht so richtig durch wie bei den anderen Heften, so in dicken Schwarz. Und dann, was auch auffällt, ist die ziemlich kreative Seitenaufteilung dieser Hefte. Hier gleich auf der ersten Seite hast du hier diese Spinnennetze, die sich über die Seite ziehen.
Ich finde das jetzt gerade hier im weiteren Verlauf sehr hektisch. Also mir wäre das tatsächlich irgendwann zu anstrengend. Ich meine, das ist klar, diese Full-Page-Spreads irgendwann, das geht auch noch hier über zwei Seiten. Aber so, je weiter ich im Prinzip weiterkomme und je mehr die Action wird, gerade das hier, das ist mir dann zu hektisch. Aber ich meine, gut, das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn man das dann selber auch mal liest. Ne?
Genau, das fand ich nämlich schon. Also vielleicht sieht das auch ein bisschen hektisch aus auf den ersten Blick, aber ich hatte jetzt so keine Probleme mit Lesen und halt dadurch kriegt das ganze Heft auch visuell eine ganz andere Klasse nochmal.
Gut.
Jetzt dann als nächstes habe ich nochmal das Spider Annual und hier hat man mehr so typische Comic-Zeichnung, also mit harten Outlines, digital koloriert, viel bunt. Passt aber trotzdem ganz gut zum Charakter, also ist nicht so unpassend.
Wobei, wenn ich jetzt an so einen Pulp-Charakter denke, würde ich ja tatsächlich schon mal den realistischeren Zeichenstil bevorzugen. Das würde mich jetzt hier tatsächlich auch an so einen Superhelden-Comic erinnern, also wäre das gezeichnet.
Das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Natürlich erinnert das jetzt mehr an Superhelden. Also ich fand jetzt nicht, dass das überhaupt nicht zu den Charakter passt.
Zu welcher Zeit spielt das? Weil das sieht mir da relativ modern aus.
Eben. Das ist ja praktisch so eine Neuerfindung der Figur. Mhm. Spider wird praktisch in die Gegenwart versetzt. Also jetzt nicht innerhalb der Geschichte, sondern das spielt jetzt halt in unserer Zeit. Aber es ist nicht auch so wirklich das New York, das wir kennen, sondern es ist so eine Pulp-Version von New York.
So 20 Minuten in der Vergangenheit.
Ja, schon so in der in der jetzigen Zeit, aber dann hast du zum Beispiel im ersten Heft hast du diese Zeppeline da alle rumfliegen, die halt so ein bisschen so visuell an das New York der 30er und 40er Jahre erinnern sollen.
Okay.
Halt so dieses Neo-Noir-Dingster-Bumster. Also es geht hier so ein bisschen um einen Bandenkrieg und während das Spider halt diesen Banden hinterherjagt, taucht auf einmal diese Söldnergruppe auf, die dann auch irgendeine Verbindung zu seiner Vergangenheit hat. Und am Ende gibt es halt nochmal einen Twist. Und super, wir erfahren, wieso die jetzt hinter ihm her sind.
Ja, okay. Dann haben wir beide gelesen. Asterix, Band 35.
Oh ja.
Ist der erste Band, der nicht von Uderzo alleine mehr gestaltet wird, sondern von zwei neuen Autoren und Zeichnern. Und ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wer das ist.
Oh.
Das ist natürlich auch super praktisch.
Großartig.
Und während des Podcasts irgendwo nachzugucken, ist Kacke. Deswegen lassen wir das jetzt. Es ist eine ganz typische Asterix-Geschichte. Jemand kommt von außen rein, hat ein Problem und Asterix und Obelix müssen ihm helfen. Und es verschlägt die beiden im Prinzip nach Schottland.
Ja, nach Schottland.
Optisch und thematisch ist es einfach wieder Asterix. Es ist eine absolute Punktlandung.
Mhm.
Ist noch ein bisschen Luft nach oben, wie ich finde. Also es ist eigentlich wirklich alles drin. So dieser Streit, dieser typische Streit zwischen Asterix und Obelix ist drin.
Ja.
Obelix Fresssucht ist mit drin. so ein bisschen sein Hass auf Römer ist drin. Die blöden Römer sind auch drin natürlich. Zwischen Anspielungen auf Popkultur.
Mhm.
Es ist also alles drin, was ein Asterix braucht.
Asterix ist zurück zur alten Qualität. Und wer die alten Asterix-Alben gerne gelesen hat, der sollte dieses Heft auf jeden Fall sich holen.
Und sich vielleicht einen Hut aus Band 34 basteln.
Ja, sehr gut.
Dann habe ich mir hier noch auf meinen Zettel aufgeschrieben, das LTB Premium Nummer 5, Darkwing Duck.
Genau!
So, ein Vogel kommt sofort geflogen. Darkwing Duck!
2-1 Risiko.
Genau, vielleicht. Jeder, der Darkwing Duck noch aus dem Fernsehen kennt, wird sich in diesem Band total wohlfühlen. Das ist ein wirklicher Monsterband, glaube fast 500 Seiten oder wenn nicht sogar mehr. Vom Inhalt her hast du die allererste Geschichte aus den 90er Jahren, was im Prinzip der Pilotfilm ist. Die Pilotgeschichte aus der Serie, nochmal in Comicform gepresst, sieht nicht nur auf den ersten Blick aus wie eine typische Geschichte aus einem lustigen Taschenbuch, sondern ist genauso koloriert und auch genauso bearbeitet. Dann hast du ein kurzes Zwischenkapitel, wo einfach nochmal eben erklärt wird, wer ist Darkwing Duck, wer sind die Charaktere in diesem Universum. Und dann geht's gleich in die Vollen und du hast im Prinzip die Reprints von der 2010er Ongoing vom Boom Verlag. Du bist also im Prinzip sofort wieder in der Welt der Zeichentrickserie. Du hast knallharte Anspielungen auf Superhelden-Comics. Die erste Storyline heißt im englischen Original The Dark Knight Returns. Im Deutschen dann ein bisschen holprig übersetzt mit Die Rückkehr des dunklen Ducklers. Die zweite Geschichte trägt dann den Namen Die Parallel-Darkwing-Krise. Im Original Crisis on Parallel Darkwings. Was also auch viel näher dran ist an Crisis on Infinite Earth.
Genau.
Und da hätte man eigentlich auch hingehen können, hätte das anhand der deutschen Übersetzung übersetzen können nach dem Motto Krise der Parallel-Darkwings. Und hätte das dann die Parallel-Darkwing-Krise draus geworden, finde ich ein bisschen holprig. Meine erste Geschichte, das ist so ein bisschen wie Robocop. Da hat im Prinzip eine große Organisation die Verbrechensbekämpfung in St. Appelsburg übernommen und Darkwing Duck wird arbeitslos und geht halt einem normalen 9-to-5-Job nach. Und aber irgendwann wird es eben nötig, dass er wieder in sein Kostüm springt. Die zweite Geschichte ist ein knallharter Abgesang auf so Multiverse-Geschichten, weil einfach hingegangen wird und alles, was in der Serie mal an Alternativversionen von Darkwing Duck da gewesen ist, also eben auch dieser Spider-Man Darkwing mit den 6 Armen ist dabei. Du hast auch ein Wiedersehen mit Dark Warrior Duck, der ja damals in der Serie auch eine ganz knallharte Anspielung war auf The Dark Knight Returns. Das war ja die Story, dass Kiki mit einer Zeitmaschine in die Zukunft versetzt wurde und in der Zwischenzeit ist Darkwing so verbittert geworden, dass er im Prinzip St. Appelsburg mit seiner Verbrechensbekämpfung eigentlich eher terrorisiert hat.
Aha.
Und das war eine sehr düstere und eine sehr aggressive Version von Darkwing. Der taucht hier auch wieder auf. Du hast da ein Crossover zwischen Fiso Duck und Gundel Gaukelei. Also Gundel Gaukelei aus DuckTales eben. Du siehst also noch stärker als in der Serie, dass das eben auch tatsächlich die gleiche Welt ist wie in DuckTales damals.
Mhm.
Und dann am Ende hast du noch ein paar andere Storylines. Du hast aus den 18 Heften, die bei Boom damals erschienen, ich glaube 12. 12 dieser damaligen Boom-Hefte sind in diesem Band schon enthalten. Es würden also grob geschätzt noch 6 Hefte fehlen. Unter anderem auch eben dieses Crossover mit den Figuren aus DuckTales, mit Onkel Dagobert und den Neffen. Das fehlt hier noch. Das ist so der einzige Wermutstropfen. Nur ich hoffe, dass das im Rahmen eines möglichen DuckTales LTB-Premiums nochmal dann auch kommt. Wie gesagt, die Zeichnungen sind super. Die Colo ist großartig. Der einzige wirkliche Minuspunkt an diesem LTB-Premium ist das Format. Die LTB-Premiums sind schon größer als ein normales, lustiges Taschenbuch, sind aber immer noch kleiner als ein US-Heft. Das heißt, du hast diese großen US-Seiten verkleinert und Darkwing Duck ist eine Comic-Serie gewesen, wo sehr viel Text dabei war. Mhm. Und du brauchst im Deutschen ja dann auch noch mal mehr Wörter, um das Gleiche auszudrücken. Das heißt, du hast teilweise wirklich mikroskopisch kleine Textsequenzen. Es ist wirklich super anstrengend zu lesen. Also so gut die Zeichnungen sind und die sind Gott sei Dank detailliert genug, dass du da noch genug mit erkennen kannst. Es ist einfach gerade in den späteren Geschichten wirklich super anstrengend zu lesen. Und ich finde, Egmont macht da einfach einen Fehler, den sie damals schon mit den DC-Taschenbüchern gemacht haben,
ja,
wo Sachen einfach grundlos komplett verkleinert wurden. Also eben auch wie so die Superman-Taschenbücher oder Batman-Taschenbücher. Und die machen heute einfach schon wieder den gleichen Fehler, US-Comics in einem Format zu veröffentlichen, für das sie einfach nicht gedacht sind.
Mhm.
Wer jetzt nicht so ein US-Comic-Leser ist und nicht so ein Fan von so Einzelheften, trotzdem aber Darkwing Duck erleben möchte als Comic, der muss hier zugreifen, weil mehr Darkwing Duck bekommt man für 10 Euro nirgendwo.
Ja.
Das ist ganz, ganz klar. Das ist das Darkwing Duck sorglos Sonderpaket.
Ich könnte noch das Geschäft des Bösen
reviewen. Wow, das Geschäft des Bösen.
Ja, das ist ein Batman-Comic, der eine Adaption ist von einem Buch von Andrew Vaux. Andrew Vaux?
Vaux. V-A-C-H-S-S. Also ein sehr seltsamer Name.
Ja, also das Buch Das Geschäft des Bösen ist so ein bisschen so, ja, es geht halt in dem Buch von Andrew Vargs dann um Kinderentführung beziehungsweise Kinderpornos. Okay. Und das Buch ist auch so ein bisschen so dokumentarisch. Also du hast in diesem Comic zum Beispiel auch dann hinten ganz viel Hintergrundinformationen, was über das Thema halt Kinderporno und was dagegen getan wird. Und halt in dieser Geschichte bekommt es halt Batman auch mit so einem Kinderporno-Ring zu tun.
Ja.
Ja, dann auch so ein Land, das sehr an das reale Thailand erinnert, halt auch raus operieren. Und er trifft auch so eine junge Frau, die durch legale Mittel halt gegen diese Kindesentführung vorgeht und ist recht interessant gemacht. Allerdings die Adaption dann wirklich vom Buch über den Comic ist nicht unbedingt gelungen. Also die Zeichnungen sind jetzt nicht wirklich hässlich, aber auch nicht wirklich gut.
Mhm.
Sehr düstere Farben alles. Und was mir wirklich aufgefallen ist beim Lesen, dieser Übergang von Szene zu Szene, der ist nicht gelungen. Du hast teilweise Sequenzen, ganze Sequenzen, so über das aus dem Buch, die dann übernommen wurden in die Textboxen, oder dann hast du, springen die von den einen in die andere Szene, ohne dass du dieses Bild hast, wo du erstmal siehst, wo die Charaktere überhaupt sind, wo du dann diese Landschaftsaufnahme hast, die du oft in Comics sind, und dadurch wird das alles nicht so schön zum Lesen. Ich habe auch jetzt endlich mal angefangen, das Buch mir anzusehen. Das ist wirklich auch besser. Also als Buch bekommt die Geschichte eine ganz andere Geltung. Tja, also ich würde sagen, wenn euch diese Geschichte interessiert, dann würde ich doch eher versuchen, ob ich das Buch nochmal irgendwo aufspüren kann.
Ja.
Weil der Comic lohnt sich eigentlich nur, wenn man das Buch kennt. Wenn ihr durch irgendeinen Zufall wie ich an beides kommt, lest zuerst den Comic und dann das Buch, weil ihr sonst enttäuscht sein werdet.
Okay. Ich habe hier als nächstes dann das My Little Pony Annual 2013 von IDW. Und zwar ist das ein reines Equestria Girls Heft. Equestria Girls ist so ein bisschen so dieses Puppen-Franchise von My Little Pony. Also Hasbro hat im Prinzip diese Ponys genommen und nochmal in so Puppen verwandelt, in so menschlich aussehende Puppen, um einfach nochmal einen neuen Spielzeugmarkt aufzutun. Und dann zur Feier des 30-jährigen My Little Pony Bestehens gab es dann auch noch so einen Kinofilm. Alle dachten, hey, wir kriegen jetzt vielleicht mal einen Pony-Kinofilm. Kriegten dann aber Equestria Girls, wo alle Ponys irgendwelche kleinen Mädchen auf einer Highschool sind. Und ja, das klingt genauso bescheuert, wie es sich anhört. So. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein großer My Little Pony Fan, gucke das wirklich gerne. Und ich lese auch die reguläre Serie bei IDW.
Mhm.
Und das ist auch das, was du bekommst. Zumindest die ersten 10 Seiten. Du hast die ersten 10 Seiten eine typische Comic-Geschichte von Andy Price auch gezeichnet, der auch oft die regulären Hefte zeichnet. Da gibt's genug Hintergrundjokes und also die Story geht grob darum, dass Sunset Shimmer, die Bösewichtin aus dem Film Equestria Girls, eben hier noch als Pony unterwegs ist und bei Princess Celestia in die Lehre geht, und dann kriegt sie irgendwann von diesem Spiegel eben was mit dem sie eben in die andere Welt wechseln kann, kommt dann eben auch durch Tricks durch diesen Spiegel in die Welt von Equestria Girls. Die ersten 10 Seiten sind gespickt mit Hintergrundjokes und beispielsweise sitzt Sunset Shimmer dann in der Bibliothek und liest sich alles über das Multiverse durch und alles Mögliche.
Mhm.
Und dass da unter anderem hast du dann ein Buch neben ihr liegen, auf dem steht Crisis on Infinite Equestrias. Da habe ich dann auf den Boden gelegen. Das war auch so typisch. Und du siehst auch eine Szene im Hintergrund, die man auch in den regulären Heften hat. Das heißt, du kannst auch zeitlich einordnen durch ein Hintergrundereignis, wann diese Geschichte stattfindet. Und dann gibt's eben den Moment, als Sunset Shimmer in die, ich sag jetzt mal, reale Welt wechselt oder eben diese Equestria Girls Welt wechselt. Und du hast da einfach ein wirklich sehr eindrucksvolles Panel, wie eben Sunset Shimmer als Mädchen, also Menschenmädchen, aus diesem Spiegel heraus in die reale Welt kommt. Die restlichen 40 Seiten sind der größte Scheiß, den ich jemals zwischen zwei Comic-Cover geheftet gesehen habe, gelesen habe. Du hast im Prinzip die Charaktere aus dem Film. Das sind, also die Charaktere aus dem Film sind praktisch Abziehbilder von irgendwelchen Stereotypen Mädchen. Das ist eine Highschool-Geschichte.
Mhm.
Sowas möchte ich nicht in einem Comic. Das ist für mich nicht My Little Pony. Das hat nicht den Humor der Serie. Das hat nicht den Look von Andy Price. Das ist schlecht gezeichnet. Die Charaktere sind kacke. Das ist genau dieser Unterschied, den My Little Pony, die Fernsehserie, zum Film hat.
Mhm.
Genau dieser
Ja, My Little Pony ist natürlich ganz klar für Mädchen, ne, dass da so viele erwachsene Männer drauf abfahren. War natürlich so nicht gewollt, ist aber passiert. Einfach durch den krassen Humor, durch diese total abgefahrenen Charaktere und natürlich auch durch den Umstand, dass das Ponys sind, die da agieren zur Hölle. Ne? Und eben auch durch diesen ganzen hintergründlichen Humor mit der Popkultur, die da angespielt wird und so weiter und so fort. Und mit diesem Sprung auf diese Menschenwelt, dieser ganze humoristische Einschlag, verblasst da einfach zu gar nichts. Die Charaktere sind halt eben dadurch komplett, also komplett belanglos geworden, uninteressant, ne? Und dadurch, dass es noch nicht mal irgendwie optisch außergewöhnlich ist, sondern wirklich eins zu eins diese Unbeholfenheit aus dem Film hat, es macht keinen Spaß. Wer den Film aber mochte, der kriegt hier die absolut perfekte Vorgeschichte zum Film. Beide Kapitel, sowohl das von Andy Price gezeichnete, als jetzt auch eben diese schlechtere Variante in meinen Augen, sind eben die Vorgeschichte zusammen des Filmes. Der darf da zugreifen. Für jeden, der nur Fan der Serie ist, den Film nicht gesehen hat und ihn auch nicht sehen möchte, der sollte, wenn er dieses Heft kauft, sich vielleicht einen Papierflieger draus basteln oder das als Klopapier benutzen. Ich weiß es nicht. Ah! So, wir bleiben dann auch bei IDW. Und zwar ist das Teenage Mutant Ninja Turtles Villains Micro Series Nummer 7. In dem Fall Bebop und Rocksteady. Mhm. Das geht auch relativ schnell. Ja, Bebop und Rocksteady sind im Comic und neuen Comic-Universum von IDW. Zur Hölle, das ist genau das, was ich in den Comics immer lesen wollte.
Wer sind Bebop und Rocksteady?
Bebop und Rocksteady, jetzt muss ich ganz weit ausholen.
Ja.
Die Turtles haben ihren Ursprung in den 80er Jahren als Underground-Comics.
Underground-Comics. Ja, das wusste ich sogar.
So, und dann wurde eigentlich der Grundstein für das gelegt, was heute die Turtles sind. Nämlich viele verschiedene Interpretationen in immer einem neuen Zeitalter. Und eine der ersten Interpretationen war eben die 90er Jahre Zeichentrickserie. Also nach den Kinofilmen.
Mhm.
Nur das, was die Turtles für die allermeisten Leute heute sind, ist eigentlich die 90er Jahre Zeichentrickserie. Eine der ersten Neuerungen im Vergleich zu Original, zum Originalmaterial, eben den Comics, waren Bebop und Rocksteady. Ja. Bebop und Rocksteady sind zwei Mutanten. Der eine ist ein Schwein und der andere ein Rhinoceros.
Huh.
Und die beiden sind ungefähr so intelligent wie ein Stück Brot. Ohne Butter. und waren, also die ganze Serie war ja relativ goofy und wurde erst gegen Ende ein bisschen ernster und düsterer. Und Bebop und Rocksteady waren darauf nochmal so ein Comic Relief. Also komplett talentlos, komplett inkompetent, die totalen Vollidioten, haben alles falsch gemacht, waren aber so Powerhouses, einfach so eine reinschicken Tank, alles kaputt machen.
Ja.
Und sie waren einfach wirklich awesome. Also jeder, der die Turtles in den 90er Jahren gesehen hat, findet die auch unter anderem deswegen so cool, weil Bebop und Rocksteady einfach so unglaublich awesome sind. Und was die aktuelle IDW Comic Serie jetzt schon seit fast 3 Jahren eigentlich macht, ist, sich so die Rosinen aus 30 Jahren Turtles rauszupicken. Originalmaterial, den Filmen, aus den zahlreichen Zeichentrickserien.
Mhm.
Gott sei Dank nichts aus dieser furchtbaren Realserie, die Ende der 90er Jahre lief.
Oh.
So, kennst du die?
Schon mal Ausschnitte von gesehen.
Ja, guckst du nicht an, das ist ganz schlimm.
Ich meine sogar damals als kleines Kind hätte ich mal mitgekriegt, wie die im deutschen Fernsehen lief.
Ja, und das passiert hier jetzt eben auch mit Bebop und Rocksteady, die jetzt eben auch durch dieses Heft in diesem Universum gelandet sind. Es ist in dem Fall, sind das zwei kleine Gangster, so Straßengangster, die halt eine neue Herausforderung suchen und dann eben in dieses Mutantenprogramm vom Foot Clan aufgenommen werden und dann als Bebop und Rocksteady wieder auftauchen. Die sind immer noch ein bisschen blöd, immer noch ein bisschen unfähig, aber ab dem Moment, wo die ihre Kräfte kriegen, ihre Mutantenkräfte,
ja,
werden das einfach so unheimlich geile Charaktere. Du hast eben diese Szene, wie Bebop und Rocksteady dann natürlich von Ninjas angegriffen werden, weil sie anfangen zu rebellieren, von allen Seiten Katanas abkriegen und du hast dann eben dieses großartige Panel, wo die komplett zerschossen und zerschnitten, dann stehen Rocksteady hat irgendwie mehrere Katanas im Körper hängen und die stehen einfach nur so, interessiert uns nicht. Ne? Ganz großartiges Heft, es ist auch blutig, das ist das Tolle an der Geschichte,
ja.
Also diese sehr kindlichen Charaktere, also diese Comic Reliefs, wie sie in den 90er Jahren noch waren, werden also auch in einen sehr erwachsenen Kontext reingezogen und es ist genau das, was man als Fan der 90er Jahre Turtles Serie endlich sehen wollte. Jetzt fehlt nur noch Baxter Stockman, der zu Fliege wird und dann haben wir eigentlich im Prinzip alles in diesem Universum, was die Turtles wirklich ausmacht. Dann waren das unsere Reviews. Dann haben wir nämlich jetzt noch ein bisschen Feedback.
Oh ja.
Und zwar möchte ich das Feedback vorlesen. Haha, wir haben richtiges, echtes Feedback bekommen. Unser erstes Feedback.
Tatsächlich, wie viel?
Ein.
Oh. Großartig.
Ja, es ist aber schön.
Immerhin.
Erstes Feedback nach nur drei
Folgen. Wir werden bemerkt.
Wir haben Hörer, Max. Und zwar haben wir einen Kommentar gekriegt. Ich erkläre euch auch gleich alles noch zum Feedback machen. Haben wir einen Kommentar gekriegt von Simon. Er schreibt: Hi Jungs, super Podcast. Macht weiter so. Ich bin begeisterter US-Comic-Fan seit circa 2 Jahren. Neben Marvel und DC interessieren mich auch Indie-Publisher. Grüße aus Greven. Und dann sagen wir, ja, Grüße zurück an die Nachbarschaft, denn Greven ist hier praktisch genau um die Ecke.
Ja.
Finde ich schön, dass das hier im Umkreis bleibt. Wir waren im Frühjahr, im Sommer waren wir in Greven. Die haben da einen kleinen Comic-Shop seit neuestem.
Das ist cool.
Der ist richtig klein. Wir sehen den wahrscheinlich wieder am nächsten Gratis-Comic-Tag.
Ja, genau, da warten wir quer durch Deutschland Touren.
Da reden wir dann aber nochmal drüber, wenn es soweit ist. Wenn ihr uns Feedback zukommen lassen möchtet, könnt ihr das tun, entweder auf unserem Blog, der heißt nerdnerdnerd.blogsport.eu. Dort könnt ihr einfach unter die jeweilige Folge kommentieren. Wenn der Kommentar nicht innerhalb von 3-4 Tagen erscheint, nicht nervös werden, dann ist er entweder im Spam gelandet oder ich habe ihn nicht freigeschaltet. Aber der kommt irgendwann vor. Dann erreicht ihr mich bei Twitter unter @nerdnerdnerd_de, alles klein, alles zusammen. Ihr erreicht mich unter app.net unter @nerdnerdnerd, auch alles klein, alles zusammen. Und Max erreicht ihr da unter @maxschreck, auch alles klein, alles zusammen, ne?
Ja.
Genau. Und ich zwinge Max jetzt auch zumindest die Woche vor der Aufnahme da mal reinzugucken. Das heißt, ihr erreicht auch Max und mich bei app.net. Wir versuchen auch alles vorzulesen, was wir kriegen.
Mhm.
Wir lesen natürlich keinen Quatsch vor. Wenn ihr uns schreibt, wir sind doof und blöd und haben keine Ahnung, dann ist das natürlich schön. Aber wenn das nicht argumentiert wird, dann interessiert uns das nicht.
Ja.
Ihr könnt uns aber kritisieren. Ihr könnt uns verbessern, wenn wir hier Blödsinn erzählen. Das verlangen wir hier sogar. Wir verlangen, verbessert zu werden, wenn wir hier Blödsinn erzählen. Wenn ihr es besser wisst als wir, sagt uns das. Sonst sagt uns bitte auch, wenn wir andere Themen noch behandeln sollten, Comic-Tipp habt oder sowas, ne?
Ja, genau.
Dann sind wir beim Pottwichteln dabei.
Oh ja, und das wird großartig.
Und auch hier kommt nochmal ein Trailer.
Wir unterbrechen die aktuelle Sendung für eine wichtige Einmeldung. Aus einer bekannten Podcast-Quelle haben wir vor wenigen Minuten erfahren, dass auch in diesem Jahr das beliebte Pottwichteln stattfinden wird. Eine gute Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Melden Sie sich noch heute unter potunion.com/pottwichteln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun weiter mit dem von Ihnen ausgewählten Programm.
Wir sind jetzt, Aufnahmedatum sind wir heute beim 16. November. Das heißt, wir wissen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wen wir bewichteln müssen. Mhm. Das könnte spannend werden, oder?
Ja, es wird auf jeden Fall spannend.
Was stellst du dir vor? Was kommt dabei raus?
Keine Ahnung, ich würde mich freuen irgendwie über einen Buchpodcast, weil ich hier halt auch noch einen weiteren Batman-Roman habe, der ziemlich kacke war, den man mal schön auseinandernehmen könnte. Vielleicht irgendwie einen Geschichtspodcast hatte ich da gesehen.
Ja.
Das wäre auch ganz toll, weil Geschichte mich halt großartig interessiert. Könnten wir irgendwie durch irgendeine Schlacht labern oder irgendwie sowas.
Da ist ein Archäologie-Podcast,
ja,
ist
genau.
Mit dabei, ein Film-Podcast, mehrere Film-Podcasts. Da sind aber auch viele Sachen dabei, wo ich so sage, okay, wie soll man das jetzt machen? So die Esel- und Teddy-Show, wo ich dann auch dachte, so, oh, was ist das?
Ja, vielleicht mal anhören.
Tobi Bayers Einschlafen-Podcast ist dabei. Das ist genau das, wonach es sich anhört. Tobi Bayer erzählt eine Viertelstunde irgendwas und dann liest er irgendwas strunzlangweiliges vor, bei dem man einschlafen kann.
Könnten wir ja dieses Buch vorlesen.
Genau. Dieses Projekt ist einfach eine große Herausforderung für uns. Und dieses Projekt sorgt vor allem auch dafür, dass ihr im Dezember 3-mal Nerd 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 bekommt. Das ist der absolute Overkill. Das heißt, ihr kriegt quasi eine reguläre Folge nochmal im Dezember. Ihr kriegt die Podcast-Folge, die uns zugewichtelt wird. Und wir wichteln ja auch nochmal. Das heißt, wenn ihr irgendwie Sehnsucht nach uns habt und nicht genug von uns kriegen könnt, warum auch immer, ihr habt im Dezember mehr als genug mit uns zu tun. Ob das was Gutes ist, weiß ich auch nicht. So. Ja, Max, würdest du noch was Abschließendes sagen?
Ja, hoffentlich kriegen wir einen schönen
Podcast.
Ja, einen schönen bekannten Podcast.
Ne, schöner bekannter Podcast muss es nicht sein. Es ist in jedem Fall, wahrscheinlich wird's ganz schlimm. Egal.
Ich freue mich
trotzdem. Ich bin auf jeden Fall noch viel, viel gespannter darauf, wer uns gezogen hat.
Oh ja.
Wer uns da bewichteln muss. Weil das könnte auch nochmal zu einer großen Überraschung werden.
Mhm.
Gut, dann möchte ich nochmal Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an Uberspace, unseren Hoster. Ich möchte Danke sagen an Ophonic, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Und an Blogsport, unseren Blogbetreiber. Uli, die Sendung ist endlich vorbei!
Ja! Fertig.
So, wir sehen uns im Dezember wieder. Da gibt es einen Special Podcast, einen Special Weihnachtspodcast. Es gibt nochmal eine schöne Überraschung.
Ja.
Und
die wir an dieser Stelle nicht verraten
werden. Oh nein, aber es wird monströs.
Und Weihnachten.
Und Weihnachten. Und monströs. Aber auch Weihnachten. Und weihnachtlich monströs.
Nein. Weihnachtlich monströs.
Weihnachtlich monströs. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Ciao. Is a bad for you. Thai, please, sushi, please. Spanish, Thai food, it's all good. Stuff it all in my mouth. Now we'll give you cash. Peanut butter, my coin, give me some kettle corn. Now the TV dinners are being baked down. Barbecue, lunch, potato, salad, I'll eat everything. Fill up the buffets in every city in no time. Most grocery stores are posted, no big marshmallow and designs. Look, we still got the warnings and that just every life's there. From cooks and crews to the bakery to spend soda and chips. I've set up all the truckers and convenience stores in here. My joint chewing something else, our wishing to be fair. Without a consumer of it, I'm likely to decide. Cause I'm grumpy bitch and I need food, so get it fucking french fries. Guten Abend, guten Max. Na ni na na, ni na na, na ni na na, na ni dubstep.